Jo, Olli, ey, sag mal, was heißt denn Kompliment auf Französisch?
Willst du mich jetzt hier in ein Fettnäpfchen locken? Das wird dir nicht gelingen, mein Freund.
Paris, mon amour. Wir haben heute einen Gast. Starten mit dem Intro, bitte. Danke, merci.
Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichtenerzähler.
What's the story?
Each chapter creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
So ist es. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und eigentlich, Leute, möchte ich euch viel lieber dieses Intro vorspielen heute.
There's a place I have found in the shade on the ground.
Okay, lassen wir das. Aber es hat einen Grund, warum ich diesen Song spiele, denn heute fühlen wir diese Musik etwas mehr als unser normales Intro. Denn wenn ich hier so auf mein Screen gucke, dann sehe ich Olli. Hallo Olli.
Hallo.
Und ich sehe Matthias nicht, der lässt sich gerade noch entschuldigen, aber der kommt bestimmt noch dazu. Ich sehe statt Matthias Bob Sala. Hallo, moin.
Moin, moin, hi.
Bob ist unser Gast heute und Bob ist ein ganz hervorragender Fotograf, Journalist, Geschichtenerzähler, aber dazu kommen wir später. Ich freue mich total, wir sind heute bei Episode 12 schon, ein Dutzend. Olli, ist das so?
Naja, ich war auch gerade noch ein bisschen draußen und habe irgendwem vom Podcast erzählt und da meinte ich auch, ey, wir haben schon 12 Folgen, Alter. Da war ich mir nicht sicher, ob es jetzt 11 oder 12 sind, aber 12 passt, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, wir haben das Dutzend voll und unsere treuen Hörer wissen, dass wir und jede Folge im Prinzip abfeiern, als wäre es die letzte. Aber so schnell hören wir nicht auf, sondern machen immer weiter. Olli, erzähl mal, pass auf, ganz konkrete Frage. Wir sprechen immer über Vitalis Podcast und du warst neulich wieder bei Vitali zu Gast und hast über ein Projekt dort gesprochen. Ich feiere dieses Projekt so hart. Ich finde das so überragend, was du vorhast. Bitte erzähl einmal.
Also erstmal hallo auch da draußen. Von meiner Seite aus nochmal schön, dass ihr wieder oder schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und David, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, weil das sind halt wirklich Vorschusslorbeeren, weil eigentlich gibt's das Projekt ja noch gar nicht. Ne? Aber ich finde es cool, dass du den Podcast von Vitali dir angehört hast und dich mit dem Projekt auseinandergesetzt hast. Das Projekt heißt Frame, halt wie Bilderrahmen oder Rahmen. Es ist ja ein sehr gehypter Begriff mittlerweile tatsächlich auch in verschiedensten Zusammenhängen. Und ich versuche es mal kurz zu machen. Es geht darum, KünstlerInnen zu supporten und zwar nicht zwingend auf dem digitalen Wege, was ja irgendwie ganz viel stattfindet auf Instagram, Facebook und Co., sondern ihnen eine Reichweite auf Kleidung zu verschaffen. Und zwar möchte ich gerne, dass die Kleidung der Bilderrahmen wird. So, ne, ganz exklusive Kleidung, hochwertige Kleidung. Wir starten mit Shirts und die Shirts sind der Bilderrahmen für die Kunst, sodass dann die Kunst der KünstlerInnen quasi durch die ganze Welt läuft. Und du kannst dann auf dem Shirt auch sehen, von wem dieses Kunstwerk kommt. Es sieht total schön aus. Es sind super Künstler jetzt erstmal am Start. 3 Stück aus Bielefeld machen mit mir den Startschuss. Und ja, ich liebe das Projekt jetzt auch schon. Und ja, wenn ihr da mehr Informationen zu haben wollt, würde ich mich natürlich voll freuen, weil wir starten diese Woche auch ein Crowdfunding, damit wir das überhaupt auf die Beine gestellt bekommen. Bei Vitali im Podcast Fotografie kann so viel mehr sein. Gibt es ganz viele Informationen und David, wir packen ja den Instagram-Kanal, den ich habe. Da habe ich einfach mal kurzerhand den Werkraum-Account, den ich hatte ja damals ein Atelier, das hieß Werkraum, das weiß vielleicht der ein oder andere, umbenannt in Frame Fashion. Frame gab es leider schon, aber Frame Fashion gab es dann irgendwie auch ganz gut. Und im Endeffekt ist es auch nur eine Fortsetzung meines Ateliers. Weil da hatte ich auch Künstlern immer die KünstlerInnen die Möglichkeit gegeben, ihre Sachen auszustellen. Und ja, den Raum habe ich jetzt nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt bald Shirts, wo dann auch die Sachen gezeigt werden. Schaut da mal rein, lasst gerne Support da. Ganz wichtig vielleicht noch, ein Drittel des Gewinns geht an den jeweiligen Künstler, an die jeweilige Künstlerin. Ein Drittel geht an eine Kunst- oder Kulturorganisation. Bei diesem Startschuss geht es jetzt um das Kulturhaus Ostblock in Bielefeld. Und ein Drittel geht dann immer wieder in die Marke rein, damit wir dann auch versuchen, so ein bisschen zu wachsen und auch immer mehr KünstlerInnen vielleicht dann auch aus anderen Städten oder Ländern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst auf den Klamotten zu zeigen.
Ich finde das so geil. Ich finde das so cool, weil dieser Gedanke, ich möchte das nochmal kurz aufnehmen und deshalb hört auf jeden Fall Vitalis Podcast. Ich habe den Podcast heute gehört, als ich im Garten was zusammengebaut habe und ich habe irgendwie gefühlt alle 30 Sekunden genickt, weil ich gedacht habe so, ja klar, das ist, ja na klar, das liegt so auf der Hand. Natürlich muss man das so machen. Das ist so eine coole Idee. Und ich bin ganz sicher, dass vielleicht sogar irgendwann mal wir Fotos von Bob Sala da drauf sehen werden. Denn Bob ist heute unser Gast und seine Fotografie ist, ja, keine Ahnung, ich kann es einfach nur beschreiben, außerordentlich gut. Ich feiere es so dermaßen, weil es einfach eine komplett alte neue Handschrift ist, die man so auf Instagram irgendwie nicht sieht. Deshalb ist es total erfrischend und wir freuen uns sehr, Bob, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, trotz Stresses. Erzähl mal, wo kommst du gerade her und wo bist du?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne mit einem Gläschen Rum hier eingestiegen bei euch heute Abend und freue mich drauf. Ich komme gerade aus Barcelona, also war letzte Woche dort und habe dort ein paar Fotos gemacht für ein Unternehmen. War das erste Mal Reisen für mich jetzt, seit das Ganze losgegangen ist. Auch ja, relativ anspruchsvoll im Moment noch ist, mit allen möglichen Einreisebestimmungen und PCR-Tests vorher und in Barcelona dann auch nochmal eine Teststation finden, um das Ganze dann bei der Lufthansa 12 Stunden vor Abflug wieder hochzuladen. Da geht schon viel Zeit drauf. Und wenn das jetzt kein Job gewesen wäre, ich glaube, für einen einfachen Städtetrip hätte ich das, glaube ich, gelassen, was ich da gerade gemacht habe. Aber es war trotzdem geil. Wir haben natürlich genossen, dass dort die ganze Gastronomie wieder auf war. Haben uns draußen abends dort mit einem Bierchen auf die Plätze setzen können, schon bei schönem Wetter. Und das ist dann auch wieder wo man so ein Stückchen Normalität wieder gefühlt hat dort.
Aber es fühlt sich komplett anders und komisch an, oder? Weil ich war vor 3 Wochen in Lissabon für einen Job und auch da war alles geöffnet, die Läden waren rappelvoll, das Wetter war super und irgendwie fühlte es sich alles ganz komisch, sogar falsch an und irgendwie trotzdem normal. Irgendwie hatte ich das auch, keine Ahnung, in eine andere Welt versetzt?
Ja, schon. Also ich meine, wir sollten vielleicht gleich auch direkt von diesem Corona-Thema wegkommen.
Ja,
das
bitte.
Ist, glaube ich, gerne. Was. Aber wir haben es schon, also meine Freundin und ich haben das schon sehr, sehr ernst genommen und ich bin da auch extrem auf der Seite der Wissenschaftler, höre mir jeden Drosten-Podcast an und lese mir teilweise auch die Paper durch, die da erwähnt werden in diesem Podcast und versuche mich da so ein bisschen wahrscheinlich auch zu viel reinzulesen und da ein Bild zu bekommen. Aber ja, wir haben es übelst ernst genommen und dann dort wieder reingeworfen zu werden. Also wir haben wirklich Kontaktabbruch fast gehabt. Ich habe keine Shootings mehr gemacht seit einem halben Jahr. Ich habe wirklich mich hier mit meiner Freundin eingeschlossen. Wir haben uns einen großen Fernseher gekauft und haben hier unsere riesige Büchersammlung und das war so unser Winter. Und da war es dann direkt wieder so auf die Fresse. Also das war schon, also man muss es halt wahrscheinlich auch in Anführungsstriche setzen, weil dann wahrscheinlich die Leute, die dort auch so krass auch wieder unterwegs sind und all die Dinge dort so extrem wieder nutzen, auch dann wahrscheinlich eher die Leute sind, die vorher auch schon nicht unbedingt super vorsichtig waren. Von daher haben wir, als wir dort unterwegs waren, auch doppelte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und sind dort mit FFP2-Maske eigentlich den ganzen Tag durch die Stadt und ja, wie das so ist. Aber wie du schon sagtest, es ist tatsächlich eine andere Welt nochmal gewesen. Aber ich hoffe, sie wird bei uns bald ähnlich aussehen.
Ja, es ist halt, die Versuchung ist jetzt auch so groß, wieder in dieses ganze Thema einzusteigen, weil ja gefühlt jeder etwas auch zu der Corona-Situation, das ist ja wie das Wetter irgendwie, das nimmt jeder wahr und man kann so viel drüber sprechen. Ich finde es mega gut, dass du auch gesagt hast, lass uns davon wegkommen. Deswegen, du warst jetzt in Barcelona und hast von einem Job gesprochen. Was für Jobs fotografierst du denn in Barcelona? Also magst du mal drüber sprechen, was du da genau gemacht hast?
Also das in Barcelona war jetzt tatsächlich für ein Magazin hier aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Ramp-Style, Ramp-Magazin kennt. sitzen, glaube ich, in Reutlingen. Für die habe ich früher schon mal zwei, drei Sachen gemacht und die machen zurzeit so eine Kooperation mit Seat, mit dem Autohersteller. Und ja, das ist so ein bisschen irgendwie europäische Städte und seine Künstler und Künstlertouren durch Europas Großstädte. Und wir sind dann dort durch Barcelona gefahren, haben Barcelona erkundet mit einem der Seat-Wagen dort und haben das Ganze dokumentiert. Und das wird jetzt gespielt den kompletten Juni auf einem Blog von Seat hier in Deutschland und auf der deutschen Seat-Instagram-Seite. Also war so ein schönes Content-Projekt einfach.
Okay, und wir kennen ja jetzt alle auch deinen Stil, zumindest anhand dessen, was du so zeigst. Und du zeigst ja auch relativ viel. Kannst du deine Jobs oder hast du den Job dann auch in deinem Stil gemacht? Oder wenn ich das jetzt zum Beispiel irgendwie in irgendeiner Werbung sehe, also erkenne ich, dass es von dir ist, Bob? Oder bist du dann auch in der Lage oder hast du auch Bock drauf, mal so ein bisschen das quasi abzuliefern, was der Kunde dann so möchte? Was will ich meine?
Also das kommt natürlich immer drauf an. An sich mache ich sehr, sehr viele Jobs, auch in einem ganz anderen Stil. Viele von den Dingen, die jetzt auch gerade seit Corona, mit denen ich mich über Wasser halte, würde man wahrscheinlich dann doch nicht ganz unbedingt erkennen, wenn man sie jetzt einfach so sehen würde. Aber in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass die Antonietta vom Ramp Magazine halt einfach auch meinen Stil sehr gut findet. Und da war von vornherein so, ja, mach einfach dein Ding. Wir mögen deine Farben und wir wollen auch genau dieses, ein bisschen improvisierte und ein bisschen ungestellte und das passt super zu diesem Blog, den wir da haben und mach einfach und das war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, so Match made in heaven auch. Ich meine, die ganzen reisetechnischen Dinge waren jetzt natürlich auch ätzend so ein bisschen. Da sind auch viele Dinge echt, wo man hier dann auch einen Tag in der Warteschleife von der Corona-Hotline von Rheinland-Pfalz verbringt, wie das mit Quarantänemaßnahmen aussieht und wie auch immer. Aber an sich war es dort halt einfach so, ey, macht genau das, was ihr immer macht. Hier ist euer Auto, fahrt los und am Ende habe ich die Sachen abgegeben. Und man denkt ja dann trotzdem immer noch, nach 4-5 Tagen in so einem Land, wo du dann die ganze Zeit geshootet hast, okay, passt das jetzt so für die Leute? Aber ich habe denen so eine Auswahl geschickt und die haben gleich gesagt, boah, können wir uns jetzt schon nicht entscheiden und lass auch genau so, wie du jetzt hast. Ich hatte die auch, ich hatte nur quasi einen von meinen Import-Presets damit drauf, die ich da drauf lege und ja, nee, brauchst du auch gar nicht weiter bearbeiten, nehmen wir genauso.
Aber ist ja irgendwie beruhigend zu sehen, dass auch du diese Skepsis hin und wieder dann auch nochmal hast, ist das jetzt das, was sie sich vorgestellt haben, so, ne, die kriegen das jetzt so und oft sind die Leute dann ja einfach nur glücklich, wenn sie es in Händen haben und wollen es genauso haben, ne, mit all dem behaftet, was man halt so da auch rein investiert hat. Hört sich spannend an. Cool.
Ja, das ist für mich schon auf jeden Fall das Wichtigste. Also wenn ich mit jemandem arbeite und jemand mich bezahlt für meine Kunst, dann bin ich nicht so drauf, dass ich sage, okay, ihr habt mich schließlich gebucht, ihr kriegt, was ich euch liefere, sondern da geht natürlich schon auch in Kooperation dann mit den ganzen Artdirektoren oder was auch immer sehr viel hin und her mit ein in diese Arbeit.
Bob, jetzt unser Podcast funktioniert ja so, dass wir im Prinzip über Bilder sprechen und unsere Hörer dann während des Podcasts oder danach auf unser Profil gehen und dann Fotos sehen, über die wir gesprochen haben. Jetzt haben wir schon viel über dich gesprochen, viel über deinen Stil gesprochen. Wir haben ein alternatives Intro gespielt, was so ein bisschen ein Sneak Peek ist sozusagen. Aber beschreib doch mal deine Kunst. Also was sehen die Leute, wenn sie Bob Salla googeln oder bei Instagram sich anschauen und dort in deinem Grid rumscrollen? Was sehen die Leute dort?
Ja, super einfach zu definieren für mich auch. In erster Linie ist es tatsächlich eher wie ein Tagebuch. Wenn man jetzt einfach auf einen meiner Social Media Accounts geht, ist es schon sehr dokumentarisch eher. Es sind viele Shootings, die ich dort gemacht habe, mit unterschiedlichsten Menschen, meistens Künstlertypen, die ich gerne mag. Und das Ganze ist so ein bisschen auch angehaucht und inspiriert von den Sachen, die ich gerne mir anschaue oder lese oder höre. Und das ist einfach alles, was irgendwie 1956, 57 oder so anfängt und irgendwo Ende der 70er mit der Punk-Szene so aufhört. Das ist so einfach die Zeit, aus der ich meine kompletten Impulse rausziehe.
Habe ich denn einen vernünftigen alternativen Track gewählt? Hat er dir, war der okay oder sagst du, oh nee, nein, ganz falsche Nummer?
Ist okay, ich hätte wahrscheinlich was anderes gewählt, aber ist auf jeden Fall ein guter Tipp to the head.
Also ist halt ein Sound von Epidemic Sound, insofern GEMA frei und für mich lizenziert. Insofern haben wir nur bedingt Material, aus dem ich graben konnte, aus den Zeiten sozusagen. Das ist ja nichts, wo sage ich mal, die jüngeren Leute gerade ihre YouTube-Videos und TikToks und Instagram-Stories mit beladen, mit dieser Art von Musik und vor allem auch nicht mit dem Stil dieser Zeit sozusagen. Ne? Also, und das ist ja das, was ich eingehend gesagt habe, dein Style und deine Art zu fotografieren und Fotos zu bearbeiten auch, sticht einfach heraus aus der Masse.
Was ich so cool finde, ja. ist, oder ja, Bob, gerne du.
Nee, gerne.
Also, was
ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist...
Ich kann
nicht beurteilen, ist so, ich kann nicht anders, sagen wir es mal so.
Das ist gut, dann kommt es quasi aus dir raus, quasi. Also ich
kann so cool versuchen, was ich will, also auch immer, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr auch komplett meinen Bearbeitungsstil verändere und auch in Lightroom nochmal bei Null starte. Aber egal, was ich tue, im Januar, wenn ich die ersten Bilder dann wieder poste, sind die ersten Kommentare immer wieder, ja, okay, deine Bilder erkennt man immer wieder. Und ich habe wochenlang an irgendeinem Preset rumgebaut. Von daher ist einfach alles, was mich inspiriert, aus welcher Richtung auch immer, grundsätzlich immer dann auch doch wieder in irgendeiner Form, glaube ich, erkennbar.
Das finde ich super spannend. Erzähl mal, warum resettest du deine Presets und dein Lightroom-Edit irgendwie einmal im Jahr?
Weil ich da Lust drauf habe. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr meistens keine Shoots habe und es ist dunkel und man kann PC-Sachen machen und ich freue mich auch aufs nächste Jahr und wenn das Wetter wieder besser wird und möchte vielleicht auch in bestimmte Richtungen gehen und dann gehe ich meistens im Herbst wieder in Klausur für mich so ein bisschen und hole mir Inspiration, gehe auf Ausstellungen, schau mir Filme an. Ich bin ein großer Liebhaber von so Plattformen wie Mubi. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Ja.
Mubi.com ist quasi so ein Netflix für absolut gestörte Filme teilweise. Wo die haben grundsätzlich so eine, mittlerweile haben sie es, glaube ich, aufgestockt, aber damals war es immer so, es kommt jeden Tag ein neuer Film und dann ist das auf dem Blog von denen auch noch begleitet und das ist meistens so Arthouse-Zeug. Nicht sowas, was man dann irgendwie im Arthouse-Channel gucken würde, sondern wirklich, ich habe Jonas Mekas dadurch kennengelernt zum Beispiel oder Agnes Varda. So Sachen, die hätte ich vorher niemals mir angeschaut. Und dann bin ich voll auf den Jonas Mekas-Trip gekommen. Jonas Mekas ist so ein Filmer, von dem hat jeder schon Bilder gesehen. Also es ist wirklich, also kennt ihr dieses Sit-In oder Sleep-In oder wie das da hieß, oder Bed-In von Yoko Ono und John Lennon, wo sie da im Bed for Peace in diesem Hotel rumlungern. Ja, die Aufnahmen sind von Jonas Mekas, die Filmaufnahmen, die man da sieht. Also der hat die komplette Beerdigungsfeier von Allen Ginsberg gefilmt. Das ist ein kompletter Film, wo er einfach in der Ecke sitzt bei der anschließenden Trauerfeier, wo jeder in diesen Raum reinkommt, von Patti Smith bis sonst irgendwer, und um Allen Ginsberg trauert. Und das ist einfach ein Film von ihm. Der geht irgendwie 3 Stunden und man guckt sich das einfach nur an, wie er mit einer schäbigen Kammer in der Ecke sitzt und die Leute dokumentiert. Absolut wildes Zeug, wo man sich in Teilen auch auf jeden Fall zwingen muss, da weiter zu gucken. Aber das sind dann einfach auch ganz andere Bilder und Stimmungen, die man dann wieder auf die Festplatte kriegt. Und aus sowas entwickelt sich dann immer wieder auch der Impuls, dass ich dann tatsächlich nochmal wieder irgendwie in meine Bildbearbeitung reingehen möchte, die ich ja auch mag. Ich fotografiere tatsächlich nicht analog. Ich mag das Digitale und da bastel ich halt gerne auch einfach rum.
Ja, cool. Mega spannend auf jeden Fall auch. Also ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, dich zu fragen, welche Filme du so verwendest beim Fotografieren, aber dann hat sich die Frage ja schon mal erledigt.
Ja, ein großes Thema auf jeden Fall. Da werde ich irgendwann jetzt die Tage mit dem Frank Berzbach, mit dem Schriftsteller, live zu gehen. Dieses ja. Analog versus digital. Das ist immer eine große Diskussion und da zerstöre ich regelmäßig Träume von Menschen, die bei mir in die DMs sliden und wissen wollen, welche Filmkamera ich benutze und ich denen dann gestehen muss, dass das alles digital ist und die mich dann blocken.
Ach Quatsch. Oh, ja gut, blocken ist halt sehr leicht, ne? Das ist heutzutage en vogue geworden irgendwie. Aber ich finde halt so krass, also du hast jetzt auch gerade darüber gesprochen, so ein bisschen, was dich inspiriert oder wo du die Inspiration suchst. Was ich so cool finde, ist, du bist ja ein Quell der Inspiration, so mit dem, was du tust. Ja doch, er wirkte jetzt, Bob hat gerade wirkte irgendwie überrascht, aber also für mich bist du es auf jeden Fall. Ich würde euch gerne mal ein Beispiel geben. Und zwar habe ich mit meiner damaligen Freundin, wir haben viel auch gemeinsam fotografiert. Und ich wohne ja hier in Bielefeld in so einem Altbau und wir haben hier so ja, wir haben uns sogar schon mal in Bielefeld gesehen, in der Altstadt. Kurz so im Vorbeigehen. Ich war mir nicht sicher, ob du es warst. Dann meinte ich so, okay. Ey, warst du es eigentlich? Und
mach mich jetzt nicht schwach. Wir haben uns nicht gesprochen kurz oder so.
Nein, wir hatten nicht gesprochen.
Das wäre jetzt übelst peinlich. Wenn wir hier gerade eine halbe Stunde Podcast aufnehmen und du bist irgendwie ein alter Kumpel aus Bielefeld oder so.
In Paderborn war ich selten unterwegs. So. ich hatte dich gesehen, wir hatten uns so zugenickt, ich hatte dir zugenickt, aber ich war mir nicht sicher, weil ich halt auch ganz oft Leute mit anderen verwechsle, weil ich irgendwie ganz oft so Ähnlichkeiten sehe, wo ich für verrückt erklärt werde. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du es bist. Und ich hatte dir danach tatsächlich geschrieben und du meintest ja, ey, warum hast du nichts gesagt, Alter? So, und aber ja, in der Altstadt war das. Da in dieser wunderbaren Altstadt von Bielefeld. Ja. Jedenfalls wohne ich hier im Bielefelder Westen in einem echt schönen Altbau und wir haben so ein ganz verträumtes Hinterhofhaus, wo irgendwie in jedem Zimmer ein anderer Fußboden ist. Die sind teilweise so blutrot gestrichen oder dunkelgrün und alles Holz und Wahnsinn, alte Fenster, ich liebe, da wohnen halt Freunde von mir, ein befreundetes Pärchen, da hatte ich neulich dann mal geshootet und gefühlt habe ich mich in einem deiner Zimmer aufgehalten, das fand ich halt so krass, also ich musste halt wirklich an dich denken oder an deine Fotografie, während ich halt meine damalige Freundin dort fotografiert habe und ich liebe diese Serie, die wir da fotografiert haben, halt auch mit relativ vielen Büchern und Kerzen und Rauchen und Haut. Und es hat echt so viel Spaß gemacht. Ich habe mit 24 mm so fotografiert, das nur am Rande. Es hat echt so viel Spaß gemacht und das finde ich halt so toll, dass du so einen Stil irgendwie geprägt hast. So beeindruckend auch. Ja, das
vielen
wollte
Dank.
Ich nur mal sagen.
Ja, danke.
Ey Bob, es ist so, wie wir im Vorfeld gesagt haben, ne? Wir werden dich mit Komplimenten und Lob und Liebkosungen überschütten sozusagen, dass du jetzt rot anläufst, das tut mir total leid, aber ich kann das tatsächlich nur unterstreichen, was Olli sagt, denn ich habe neulich, ich weiß gar nicht wie, ein Mädel, der ich bei Instagram folge, die heißt Paulina und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich gesehen, dass sie ein Foto in ihrer Timeline hat, wo ich gesagt habe, wow, ey, so krass, das sieht so aus, als ob das Bob Sala gemacht hat. Den Stil finde ich mega. Und dann schreibt sie mir irgendwie nur 10 Minuten zurück so, das hat er gemacht. Es ist so, man erkennt es einfach wieder und ich sag mal so, die Art und Weise versuchen viele, aber ein Original erkennt man einfach. Und deshalb großes Lob auch hier nochmal für diese eigene Handschrift. Und ich bin total verwundert immer noch, dass du sagst so, ich versuche meinen Editing-Style irgendwie zu resetten. Ich bin froh, dass das nicht klappt. Auf jeden Fall, dass man dich nicht wieder komplett neu entdecken muss oder kann. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch geil zu sehen, wie so die Bob Sala 2.0 und Bob Sala 3000 und sowas daherkämen. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz großartig und freue mich sehr, dass wir jetzt weiter darüber sprechen. Olli, du hast was zu sagen.
Ich habe noch eine Frage.
Bitte. Genau.
Als ich jetzt bei dieser Location da war, in diesem Haus, was ich so unfassbar inspirierend auch finde, muss ich auch so darüber nachdenken, Du hast auch immer so, also neben den tollen Models, die du hast, hast du auch immer so schöne Locations. Ist das immer so, sind das immer so deine Wohnungen oder buchst du dir was oder fragen dich Leute, ey, Bob, hast du Bock hier zu shooten oder wie ergibt sich das?
Ja, das ist ein Gesetz der Anziehung so ein bisschen. Also je mehr ich in diese Richtung veröffentliche, desto mehr spricht es natürlich auch genau die Menschen an, die sich so einrichten. Und am Anfang war es dann tatsächlich auch so, also das ging ja so ein bisschen in diese Almost Famous Band-Aid, Band-Girl-Richtung, Musikfans, die eine Plattensammlung haben. Und als es dann auf meinem Account auch weiter forciert war, sage ich mal, so 2014, 2015, war es halt dann schon auch so, dass dann auch aus ganz Deutschland dann halt Leute gefragt haben, die einfach auch diese Musik lieben und die Bücher lesen und die einen innigen Lifestyle führen. Und da habe ich dann halt auch einfach ausgenutzt, dass die so eingerichtet sind. Also immer so ein bisschen grungy. Für mich ist es ja meistens so, dass ich gar nicht so dieses wirklich 60er, 70er Style eingerichtet, sondern dass es eher so ein bisschen abgeranzter Rock-Style ist, den ich mag. So dieses Grunge 90s und das dann mit meinem Stil so ein bisschen in noch zwei Dekaden davor zurückversetze, sage ich mal. Aber die Leute, die ich da fotografiere, die ziehe ich dann auch tatsächlich einfach auch an für diese Fotos. Dann ist es natürlich viel meine Wohnung, die richte ich einfach natürlich auch danach ein. Bin da sehr visuell als Mensch und bin da auch gerade, wir sind gerade umgezogen und im Moment irgendwie 8 Stunden am Tag nur Dinge für die Wohnung suchen. Auch was ich, eigentlich würde ich auch gerne Inneneinrichtung machen.
Da möchte ich gerne direkt mal einhaken, weil das ist ja auch wieder so eine Kunstform für sich und eine meiner Fragen ist auch so, was sind andere Kunstformen, mit denen du dich vielleicht auch aktiv auseinandersetzt? Ist es ausschließlich die Fotografie oder fließt deine Kreativität auch irgendwie in andere Bereiche?
Also fließt rein oder ich beziehe meine Kreativität, also die Inspiration.
Dein Output quasi, also das, was du kreierst.
Ja, das ist, glaube ich, eine meiner Schwächen sicherlich. Also ich bin einfach an so vielen Dingen interessiert. Also ich liebe das Schreiben. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre ich Schriftsteller und wäre eigentlich quasi ohne große Kontakte irgendwo eingeschlossen in einer schönen Wohnung am Stadtrand. Aber das Schreiben war dann halt irgendwie nie so, wie ich es dann irgendwie mit den Fotos hinbekommen habe. Dann kam das Schreiben wieder zurück. Ich male auch, aber das sieht halt aus wie von einem Vierjährigen. Aber es ist trotzdem so, dass ich liebe Collagen. Also ich mag auch immer noch so wirklich Scrapbooks zu haben und Collagen zu machen. Ja, wenn ich singen könnte, wäre ich Sänger. Wenn ich Gitarre spielen könnte, würde ich nur Gitarre spielen. Ich bin super neidisch. Ich habe jetzt im Winter angefangen, Mundharmonika zu spielen, um Neil Young Songs zu begleiten. Ich verzettel mich vorwiegend in alle Herren Richtungen. Herrenländer. Ich verzettel mich gerne. Was heißt gerne? Ich habe keine andere Wahl. Ich bin einfach jemand, der sich ständig verzettelt. Punkt.
Oh, das finde ich total sympathisch. Ich habe mir neulich ein Saxophon gekauft.
Das findet man sympathisch, wenn man so nicht leben muss.
Ja, klar. Ich kann ja immer nur das sagen, was bei mir so ankommt. Und,
ja. Also, wenn ich es so gerade erzählt habe, fand ich es auch total sympathisch. Aber es ist auf jeden Fall ein Albtraum.
Wir haben einen ähnlichen Background, Bob, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich auch von Hause aus Schreiberling und verdiente damit tatsächlich auch noch mehr oder weniger den Großteil meiner Brötchen. Bei dir ist es ja umgekehrt mittlerweile, hoffentlich.
Ja, ich bin neidisch. Also ich würde auch gerne für Schreiber. Bei mir war es damals so, dass ich das Fotografieren auch erst durch die Schriftstellerei oder vielmehr durch den Journalismus angefangen habe. Wollte mit 18, 19 Schriftsteller werden, bin dann bei den Zeitungen angefangen und habe dort natürlich auch immer ein Foto mitbringen müssen von den Veranstaltungen. Und da ich fast nur Kultur gemacht habe und Kulturveranstaltungen, du kennst das, du darfst nicht blitzen, du hast 2 Songs Zeit oder 5 Minuten bei Hagen Räther oder was auch immer und dann muss in 5 Minuten ein scharfes Bild ohne Blitz entstehen. Also die Grundlagenfotografie haut man sich da drauf. Ein neues Gesicht.
Ein neues
Gerät. Hey, hallo zusammen. Entschuldigt, dass ich hier so reincrashe.
Nein, Matthias, herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du endlich wieder am Start bist. Bob, Matthias hat vergangene Episode in Episode 11 ausgesetzt. Geschwänzt. Das sagt der Lehrer. Genau, ja. Und jetzt ist Matthias endlich in seiner Destination angekommen und hat seinen Rechner angeschmissen und ist uns aus Österreich zugeschaltet. Matthias, schön, dass du da bist.
Genau, ohne dass ich jetzt genau weiß, wo der Bob sich gerade befindet, ist das, glaube ich, hier unsere erste länderübergreifende Folge des What's the Story Podcast. Ist doch schön, das zeigt uns doch irgendwie auch, dass es aufwärts geht, oder? Mit Corona.
Ja, das Thema hatten wir gerade verbannt.
Aber bin ich voll dabei. Fall,
ja, herrlich, also wusste ich. Mega, dass du da bist. Deinen Schnubbi hast du auch noch. Auch wenn es bei mir relativ verschwommen ist, aber den Schnubbi, den sehe ich auf jeden Fall schon mal alles beim Alten.
Ja, was ihr nicht wisst, ist, Matthias zeichnet gerade wahrscheinlich in einer Dusche oder in einer Sauna auf. Wir sehen ihn gerade sehr, sehr verschwommen. Oder das ist ein neuer Filter, den, keine Ahnung, Skype jetzt weichgezeichnet hat. Ist egal, Hauptsache du bist da. Matthias, erzähl mal ganz kurz, bevor wir mit dem Kreuzverhör von Bob weitermachen. Wo bist du, was machst du und wie waren deine vergangenen 4 Wochen?
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, um euch da nicht aus dem Tritt zu bringen. Also ich bin jetzt gerade in Österreich angekommen, in Seefeld in Tirol. Ich glaube, es ist sehr schön hier. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht viel gesehen. Ich bin heute Morgen recht früh aufgebrochen in Pott in Fröndenberg und war dann lange unterwegs, musste in München sehr lange auf meine Akkreditierung für die Euro warten. Also David, dir wird das ja auch noch blühen. Bring Zeit mit und guck mal, ob du alles richtig eingegeben hast. Bei mir fehlte der zweite Vorname und das hat ewig gedauert.
Stopp.
Naja, auf jeden Fall hat das...
Matthias, ja? An dieser Stelle kurz, was ist dein zweiter Vorname?
Nein, den kann ich hier nicht nennen. Man muss auch noch Geheimnisse haben, oder?
Okay. Ja, aber nicht da ganz andere Geheimnisse haben, aber nicht deinen zweiten Vornamen.
Ja gut, ich sag's Timo. Schöne Grüße an meine Tante, die das verbockt hat.
Der. Ich hatte Eugen getippt, also Timo ist doch cool.
Oh, Entschuldigung, Eugen. Hat man das nicht früher immer so Gesichter gemalt, so in Schreibschrift mit Eugen? Ne, mit Egon war das, glaube ich, ne? Ja, hat man ja,
aber Eugen Dersch wäre echt ein harter Name. Eugen ja, Dersch.
Wenn ich mal ein Synonym suche, dann wird Eugen ganz weit vorne sein.
Ich finde Matthias Dersch trifft schon ganz gut. Also ist das für dich okay, ja, wenn ich ihn weiter Matthias nenne, oder?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Den zweiten Namen vergessen wir jetzt einfach direkt wieder.
Genau.
Naja, auf jeden Fall hat mich das dann ein bisschen Zeit gekostet und dann habe ich mich noch durch den Münchner Feierabendverkehr gequält über irgendwelche Landstraßen und bin jetzt hier im schönen Seefeld und werde dann hier die nächsten Tage von der Nationalmannschaft berichten.
Und Fotos machen.
Ja, Fotos, ich habe die Kamera dabei. Mein Plan ist eigentlich auch, dass ich morgen vor dem Frühstück schon den ersten kleinen Morgenspaziergang mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich joggen gehe, das wäre gelogen, aber ich wollte einen kleinen Fotowalk durch Seefeld machen, in aller Frühe, wenn ich noch nicht arbeiten muss.
Ich habe mich heute erstmal mega blamiert, weil ich nämlich an meinem Arbeitsplatz kundgetan habe, dass die Nationalmannschaft in Dänemark spielt, weil du von da also nicht weil du davon da berichtest, aber du hattest mir von Seefeld erzählt und ich dachte, Seefeld wäre Dänemark. So, und hab an dem Tisch
erzählt. Jetzt frage ich mich natürlich, warum du im Unterricht von mir erzählst.
Nicht im Unterricht, in der Pause. Also im Unterricht auch, aber das war jetzt in der Pause. Ja, ich hab sonst nichts zu erzählen.
Das glaubt dir kein Mensch.
Aber lass uns mal jetzt, was ist deine erste Frage an Bob?
Moin, erstmal Matthias. Wir haben uns ja eben gar nicht richtig kennengelernt.
Ich wollte mich, während Matthias wahrscheinlich jetzt gerade das WLAN-Kabel sucht, Bob noch einmal kurz outen als Mainstream-Konsument und bei den ganzen Erzählungen gerade von deinen Locations und den Orten, wo du fotografierst und vor allem diesem Punkt irgendwie Rock und Fangirls und so, ich fühle mich total mitgenommen in eine Californication World irgendwie. Ich finde, ich liebe diese Serie, Shame on Me, aber ich finde die total geil und ich finde so viel, was da so hinter den Kulissen sozusagen der ganzen Rockwelt passiert, könnte auch von dir fotografiert werden.
Ich müsste jetzt lügen, wenn das nicht auch einen Einfluss vor 7, 8 Jahren gewesen wäre.
Ja, das
also tatsächlich war es am Anfang so, wo ich noch gar nicht bei Instagram unterwegs war so richtig, dass ich mit meiner Facebook-Seite noch aktiver war. Und bei der Facebook-Seite war es dann immer so, das haben mir die Leute dann immer als Screenshot geschickt. Da war es ja damals so, du hast irgendwie bei der Seite auf Like geklickt. Dann kam da unten ja immer dieses Feld, könnte dir sonst noch gefallen? Und das war damals 2015 tatsächlich so, dass wer bei mir auf Gefällt mir geklickt hat, da drunter stehen hatte, könnte dir auch noch gefallen? Californication oder Charles Bukowski? Und ich habe die nicht erwähnt, ja, weder Namen noch sonst irgendwas, aber anscheinend habe ich schon eine Crowd angezogen, die auch gerne Californication sich angesehen hat. Ja,
guck, da wird doch ein Schuh raus, hervorragend. Sag mal, du hast vorhin gesagt, du hast einen journalistischen Background, das gute alte Westfalenblatt, habe ich bei der Recherche festgestellt. dieses Schreiben dort, war das für dich nötiges Übel oder war das auch was, was dir Spaß gemacht hat von Kulturveranstaltungen?
Das kam so ein bisschen drauf an, auf jeden Fall. Natürlich habe ich mir da auch immer die Veranstaltungen rausgesucht, die ich mir selber gerne angucken wollte und hatte dann immer eine Begleitung noch dabei und 2 Freibier. was natürlich mit in dieses Honorar reingezählt hat, auf jeden Fall. Weil ich habe damals für diese Artikel, ich glaube, 40 € bekommen oder so. 35 € oder irgendwas. Und das waren, ich musste da irgendwo hinfahren mit dem Bus, habe dann 2 Stunden Veranstaltung mir angeguckt, habe danach die Bilder bearbeitet und den Text geschrieben. Das waren irgendwie 5-6 Stunden Arbeit für irgendwie 35 €. Wenn dann dachte, okay, viele Schriftsteller, die ich mag, die ich kenne, sind auch Journalisten gewesen. Nebenher Hemingway hat als Journalist angefangen. Da musst du das auch so machen, aber ich bin natürlich auf dieser lokalen Ebene kleben geblieben und bei diesem Lokalen ist es natürlich so, dass du von den festangestellten Redakteuren nur zu der Scheiße hingeschickt wirst, auf die keinen Bock haben. So schön Schützenfrühstück, Montagmorgen und solche Dinge. Und was mir aber meist auf den Sack ging, war, dass sich alles jedes Jahr 1:1 komplett wiederholt hat. Ich musste manche Artikel wirklich 4-5 Mal schreiben innerhalb von 7-8 Jahren, weil jedes Jahr wieder irgendwie die Preisboxerbude auf der Libori-Kirmes war oder was auch immer. Und das ging mir dann irgendwann so auf den Senkel, dass ich es dann auch gelassen habe.
Ja, ist halt dann auch nicht mehr besonders inspirierend in keinster Form, ne?
Nee, das hat auch wenig mit. Also ich habe, glaube ich, schon einen ganz guten, glatt geschliffenen Pressemitteilungsstil, den ich raushauen kann, der mir jetzt gerade hilft, wenn ich mit Kunden arbeite. Aber für das, was ich eigentlich im Kopf hatte damals, war das dann irgendwann abträglich auf jeden Fall.
Okay. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unsere Hörer halt auch total interessiert. Also, wie gesagt, ich habe auch echt 1000 Fragen so, aber ich könnte mir echt gut vorstellen, dass unsere Hörer auch interessiert, wie das dann so bei dir weitergegangen ist mit deinem Werdegang. Also wie ist quasi aus demjenigen, der die Libori-Kirmes da fotografiert hat, der Bob Sala geworden? So, versuch uns mal auf eine kleine Zeitreise mitzunehmen.
So ganz hart ins Detail kann ich da nicht so richtig gehen, weil ich mache ja auch Workshops ab und zu und in diesen Workshops, die sind so lose anhand einzelner Steps von dem, was ich so fotografisch durchgemacht habe, aufgebaut. Und da jetzt so krass ins Detail zu gehen, würde dann Leute, die den Podcast hören und vielleicht doch mal irgendwann bei mir aufschlagen, wahrscheinlich dann so ein bisschen um diesen Tag bringen. Aber
nein, das erwartet auch niemand. Aber vielleicht mal so eine ganz grobe Spur.
Ich habe ich habe ein Studium abgebrochen. Was heißt abgebrochen? Irgendwann habe ich mal vergessen zu überweisen, aber ich habe unendliche Semester gehabt, um dieses Busticket weiter nutzen zu können in Paderborn. Vielmehr in NRW ganz. Also in NRW hatten wir NRW-Tickets. Und alles, was ich auch journalistisch gemacht habe und wo ich auch fotografietechnisch dann rumgefahren bin, konnte ich mit diesem Studententicket hoch und runter fahren. Und das war schon ganz praktisch. Bin dann irgendwann in einem Bürojob, habe so Erwachsenenbildung gemacht. Habe mit Jugendlichen Berufsorientierung und sowas gemacht. Ab 2015 war es dann so, dass ich viel mit Flüchtlingen gearbeitet habe. durch das Studium, ich habe so Kulturwissenschaften, Deutsch und auch Deutsch als Fremdsprache gehabt, konnte ich damals Deutsch als Fremdsprache, also so Einstiegsdeutschkurse mit Flüchtlingen machen. Ja, das habe ich dann so weitergezogen. Da bin ich leicht in so eine depressive Phase reingekommen durch diese ganzen Sachen, weil ich da einfach psychologisch nicht für ausgebildet war. Für diese 2 Jahre, wo ich so intensiv mit den Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak dann gearbeitet habe und auch natürlich alle Fehler gemacht habe, die man als normal empathisch begabter Mensch dann so macht und viel zu eng an den Leuten gewesen und da noch nachmittags bei den Familien zu Hause mit am Tisch gesessen und den neuen Toaster besorgt von irgendwem. Und da habe ich halt viel mitbekommen durch die und war dann irgendwann da raus und ja, irgendwann ging es so auf meinen 30. Geburtstag zu und irgendwie war ich so mit 19, 20 während des Abis als ich werde Künstler gestartet und hatte dann in dem Moment 10 Jahre später irgendwie ein Leben, mit dem ich gar nicht mehr so wirklich auf einer Linie war. Und dann musste ich Dinge verändern. Mein Schreiben war die ganze Zeit weitergegangen. Ich habe es nie richtig irgendwie auf einen vollendeten Roman gebracht oder irgendwelche welche Dinge, die man hätte veröffentlichen können im belletristischen Bereich. Und dann kam irgendwann die Fotografie und hat mich so ein bisschen gerettet.
Wenn du sagst gerettet, und jetzt, du hast es ja vorhin auch einmal erwähnt, dass du am liebsten dich irgendwo einschließen würdest und Bücher schreiben würdest. Wie glücklich und zufrieden bist du denn jetzt mit deinem Leben und deiner Kunst und deinem ja, beruflichen Werdegang?
Voll. Also das ist, ich bin letztes Jahr ich habe 2 Wochen, bevor wir hier den ersten Lockdown hatten, habe ich meinen Vollzeitjob gekündigt gehabt. Ich bin damals, also was heißt damals, ist jetzt 1,5 Jahre her, in meine komplette Selbstständigkeit gestartet und habe dann innerhalb von ja, 10, 15 Tagen Jobs im Wert von knapp 30.000 Euro verloren, weil die alle im Ausland waren. Ich hatte mir für das Jahr alles, was ich immer vorher nicht machen konnte, wo ich immer so ein bisschen neidisch auch nach rechts und links geguckt habe, um ehrlich zu sein, wo Leute einfach spontan auch ins Ausland reisen konnten, weil ich immer Festanstellung hatte, war ich angewiesen auf meine Urlaubstage und konnte nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal 10 Tage in Indonesien oder sowas ab übermorgen oder wie auch immer und musste dann immer so Agenturfragen oder wenn Brands angekommen sind, meistens bei diesen Auslandsdingen dann absagen. Und als ich dann den Entschluss gefasst hatte, so 2019, 2020, dann im Winter, dass ich es jetzt wirklich versuche, dann habe ich wirklich, egal was angefragt wurde, ey, hättest du Zeit, das? Ja. Hab mir meinen Kalender vollgemacht 2020. Also ich wäre quasi, ich hatte irgendwie am 11. oder 12. März meinen letzten Arbeitstag bei meinem alten Arbeitgeber. Und danach war der Plan Barcelona, Panama, Indonesien, Los Angeles, Sri Lanka nochmal ein Surfcamp fotografieren irgendwie. Also ich wollte mal das machen, was ich vorher nie gemacht habe, dieses ich fliege in ein Ausland und dann fliege ich vom Ausland in ein anderes Ausland.
Ja, genau. Das ist
dieses, ich komme nicht heim, sondern ich bin ein Wanderer über diese Erde. Und da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Und das war tatsächlich dann, als es dann losging, ich habe ja auch finanziell sah das gut aus. Mein Jahr war eigentlich so gut wie fix von den Sachen, die ich da fest hatte. Hatte mir einen kleinen Puffer erarbeitet auch. Ja, und dann kam Corona und hat mir alle, wirklich jeden einzelnen Job, den ich fest hatte, weggehauen. Teilweise sind die jetzt wieder relevant für dieses Jahr. Deswegen sieht es dieses Jahr schon wieder ganz anders aus als letztes Jahr, aber damals. Also ich bin jetzt 38, letztes Jahr war ich, als ich gekündigt habe, 36 und habe mir halt gesagt, okay, ich mache das jetzt nochmal. Ich mache das aber auch nicht mit 50 oder so. Ich gehe jetzt nochmal all in und lege mich jetzt aufs Maul. Aber dieses aufs Maul legen hatte ich mir anders vorgestellt, als wie es dann passiert ist. So irgendwie. Ich dachte schon, dass ich da mich selber in alle Richtungen aufs Maul verzettle. Aber es war einfach innerhalb von 2 Wochen, so, hier sind erstmal alle Jobs weg und dann hatte ich, dann musste natürlich auch mit dem Finanzamt und Vorauszahlungen und dies, das. Und dann war mein Puffer auch schon irgendwie Mitte April oder so fast aufgebraucht und da habe ich, muss ich sagen, echt auch, da war ich sehr, sehr sauer aufs Universum, um ehrlich zu sein. Wie jeder. Also das ist ja auch immer die Scheiße, wenn man irgendwie Leid miteinander vergleicht oder die persönliche Erfahrung. Ich habe es dann wie ein beleidigtes Kind auch wirklich dem Universum übel genommen in dem Moment, dass ich so lange gewartet habe und dass dann sowas kommt in dem Moment, 10 Tage, nachdem ich meinen letzten Arbeitstag habe. Da brauchte ich auf jeden Fall 4 bis 6 Wochen, um mich da aus so einem Loch rauszuholen, was ich dann hatte. Weil ich hatte auf einmal keinen Job mehr. Ich musste nirgendwo hin morgens. Hatte keine Aufträge. Arschkarte irgendwie. Und dann habe ich im April, Mai meinen Printshop aufgemacht. Und das war für mich der Boost für alles andere, was danach kam dann nochmal. Weil das wirklich einfach der Support von den Leuten, die mir jetzt so lange auch gefolgt sind und über Jahre und Leute, die sich das auch gar nicht leisten konnten oder was auch immer, die E-Mails, die ich bei den Bestellungen so mit dabei hatte dann, das war wirklich so überwältigend für mich irgendwie, dass da jemand auch Geld ausgibt für und dass mich da jemand auch irgendwie supportet. Das hat mich gerettet letztes Jahr auf jeden Fall.
Und das ist halt auch irgendwie dieses sprichwörtliche, oder was heißt, dieses Karma, glaube ich, auch einfach. Du hast unglaublich viel gegeben in dieser ganzen Zeit auch für deine Community. Ich kann das behaupten oder ganz klar sagen, weil wenn ich dir mal geschrieben habe, du hast immer zurückgeschrieben und du hast jetzt auch nicht nur 5000 Menschen, die dir folgen, sondern viele und die sich bestimmt auch regelmäßig bei dir melden. Und ich hatte alleine vor 2 Wochen oder so dir noch geschrieben wegen der Schreibmaschine, weil ich mir irgendwie eine neue alte Schreibmaschine holen wollte. Und du hast mir auch direkt gesagt, ja, ich habe die und die ist mechanisch und die ist so. Und die Leute, das kommt halt bei den Leuten an und die merken halt auch, dass du ein authentischer Künstler bist, der auch dicht bei den Leuten ist, die dich quasi zu supporten. Und das hat schon, glaube ich, alles mehr als seine Richtigkeit. Und ich finde es einfach nur, also ich habe echt eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Krasser Verlauf.
Ja, ich kriege das natürlich nicht bei allen Leuten hin. Also es ist schon so, dass ich auch mich komplett verzettel mit Nachrichten und so. Da bin ich auch manchmal schlecht. Manchmal antworte ich Leuten auch lange nicht und so. Da bin ich auch nicht super gut drin, gerade bei Instagram. Ich bin unterwegs, lese eine Nachricht, denke, ich antworte später und das fällt mir dann 4 Wochen später wieder auf, wenn mir jemand wütend schreibt. Ich habe dir doch damals geschrieben. Das passiert mir auch so. Aber eigentlich, wenn ich weiß es ja selber, ich schreibe ja auch immer Leuten, so oder keine Ahnung, Leute, die einen interessieren oder sonst irgendwas und wenn jemand einfach da zurückschreibt, ich mag das doch selber auch immer und deswegen versuche ich das auch immer zu beherzigen und mich zu versuchen, irgendwie in Leute auch reinzuversetzen, die mir da schreiben.
Das ist eine schöne Maßgabe irgendwie, dass man sich vielleicht so verhält, wie man es sich von anderen auch wünschen würde an der Stelle. Und ich kann das ja nur so ansatzweise nachvollziehen, weil klar, man selber bekommt auch Nachrichten, auch vielleicht auch in Bezug auf die Fotografie oder auf andere Dinge. Und das ist bei dir ja dann wesentlich mehr. Und wenn man dann noch zusätzlich unterwegs ist, Instagram verschlingt solche Nachrichten dann ja auch irgendwo in irgendwelchen Untiefen dieses Postfachs. Also, aber super spannend auf jeden Fall. David, du siehst aus, als wenn du auch die nächste Frage schon im Anschlag hättest.
Ich komme ja nicht davon los, das geschriebene Wort, weil das ja auch von sozusagen meine kulturelle Entwicklung ist und meine Genese. Ich habe einen Text von dir gelesen, der heißt 2015 Blume des Bösen. Kannst du dich dran erinnern? Das ist ein Text, den du über dich selber geschrieben hast, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich habe es vage im Kopf, es ist wahrscheinlich irgendein Blogbeitrag, oder?
Ja, es ist ein Blogbeitrag, genau. Ich werde das auch mal verlinken hier in den Shownotes. Ich finde diesen Text total schön und spannend und es ist irgendwie ein Rückblick auf das Jahr 2015 von dir. Und in dem Teaser-Text, also in dem Text, der den ganzen, den ganzen Artikel sozusagen anteast, ist der letzte Satz, ein Appell an die Menschlichkeit, um Herzen und Türen zu öffnen. Geht hin und sagt einfach mal Hallo, es sind neue Deutsche im Land. Und da geht es tatsächlich darum, was du vorhin auch erwähnt hast, dass du Deutschkurse für alleinreisende junge Männer aus Syrien gegeben hast. Und ich finde, dieser letzte Satz, ich wiederhole den nochmal, geht hin und sagt einfach mal Hallo. Es sind neue Deutsche im Land. Ich ich habe diesen Satz 3, 4, 5 Mal gelesen und muss sagen, sowas zu lesen ist so wichtig und so toll. Und ich finde diesen ganzen Text sehr inspirierend, dass ich sage, hör nicht auf, Fotos zu machen, aber schreib ruhig auch nochmal wieder ein bisschen was.
Danke. Ja, das war tatsächlich ein Text, den ich sehr emotional nach den ersten Wochen in diesen Flüchtlingskursen geschrieben habe. Der vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist so. Ich habe damals, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich gerade für diesen letzten Satz auch ein bisschen kassiert habe, definitiv, als ich den damals über die Portale geschossen habe, weil ich auch selber eigentlich gar nicht so ein, nicht so dieses in Städte, in Länder, dieses Identitäre, das ist mir einfach auch eigentlich zuwider. Und das ist eigentlich auch ein Satz, den ich benutze das Wort Deutschsein eigentlich überhaupt nicht. Oder ich, der Deutsche, da wirkt es mir eigentlich eher hoch, sage ich mal, was aber nichts damit zu tun hat, dass ich dieses Land nicht mag, dass ich die Menschen darin nicht mag, sondern dass ich einfach auch sehe, wie viel manche Leute auf diesen Begrifflichkeiten verharren und ihr ganzes Leben danach definieren, wo sie geboren sind. Also natürlich müssen wir uns glücklich schätzen, weil wir sehr privilegiert aufgewachsen sind hier, aber an sich. Ja, das war damals, ich habe das eben schon so kurz erwähnt, das war am Ende von der Beziehung tatsächlich und bei dem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, lief es zu der Zeit auch nicht ganz so gut tatsächlich und ich habe mich damals da voll in diese Kurse einfach reingestürzt. Das war auch so meine Rettung in dem Halbjahr. Ich hatte irgendwie 2 Deutschkurse, der erste ging von 9 Uhr bis 2 und der zweite ging von 2 Uhr bis 8 Uhr. Also ich hatte 10 Stunden Unterricht am Tag quasi. Und natürlich habe ich eine Vorbereitung auf diese Dinge gehabt und damals ging es halt auch einfach nur, normalerweise musst du für sowas natürlich Deutsch als Fremdsprache studiert haben, bestimmte Zertifikate haben oder ähnliches, aber damals war diese Flut an Menschen einfach so groß, dass einfach alles fallen gelassen wurde. Da ging es dann darum, okay, du als Träger, also der Träger, bei dem ich gearbeitet habe, der Bildungsträger, hast eine gewisse Zertifizierung als Träger und das reicht aus, um zu sagen, okay, bei euch werden Kurse auf einem Niveau quasi angeboten, wo wir das jetzt erstmal, wir wollten die Leute erstmal aus diesen Flüchtlingsheimen auch rausbekommen, die sollten in Kontakt kommen mit der deutschen Kultur, mit Menschen, was auch richtig war. Und für mich war es halt einfach, die Menschen kamen an, die sind durch diese ganzen wilden Instanzen hier gegangen, an den Grenzen, durch irgendwelche Abkommen oder sonst irgendwas, sind bei Flüchtlingslagern angekommen am Rande von Deutschland und wurden dann verteilt auf die einzelnen Städte, Länder mit ihren Familien oder nicht mit ihren Familien oder wie auch immer. Und die kamen dann an in Paderborn, hatten alle 1000 Fragen und es wurden 1000 Stellen auch geschaffen und die Leute haben damals ja immer so wild gesagt, boah ja, und Deutschland wurde überrannt oder sonst irgendwas. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung und da dann vielleicht doch auch mal so einen gewissen Stolz, den ich da entwickelt habe. Ich habe ja auch mit vielen Leuten zu tun gehabt. Mir ist super viel auch Kacke gelaufen, auch gerade bei der Dokumentierung der Leute beim Eingang. Und es wurde sehr viel auch Schindluder getrieben mit Leuten, die aus Frankreich eingereist sind, die einfach nur irgendwelche Tagegelder abgreifen wollten in diesen Flüchtlingsheimen, was auch ging damals in der ersten Phase irgendwie, wo das dann halt noch nicht so krass reguliert war. Aber ich sage immer noch, dass wir in Deutschland, glaube ich, eins der 3 Länder auf der Welt sind, die diesen Sturm so hätten managen können, wie er da kam, an Menschen. Also es ist ja immer diese Zahl von 1 Million Menschen da im Raum gewesen, die dann in dieses Land gekommen sind und wo auch natürlich viele Leute das scheiße fanden, von rechts viel geschossen wurde oder wie auch immer. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wir das als Land ziemlich gut gemanagt haben und auch was dann da auch in der Verwaltung relativ schnell innerhalb von einem halben Jahr hochgefahren wurde an Stellen, was das BAMF angeht da oder ähnliches. Natürlich lief da super viel Scheiße und ich habe das alles abgekriegt, weil die Leute saßen bei mir im Kurs. Und wenn du da jemanden hattest, der einfach irgendwie 3 Monate später in dieses Land gekommen ist, aber irgendwie nach einer Woche diesen Termin beim BAMF bekommt und eine Familie mit 4 Kindern kriegt diesen Termin nach 4 Monaten noch nicht. Wie willst du das erklären, logisch irgendwie, keine Ahnung. Und in diese Teilgefechte bin ich da dann mit reingekommen und habe ja diese Menschen kennengelernt aus Syrien vor allen Dingen. Das waren wirklich 98% Syrer in meinen Kursen. Und die waren eigentlich genau wie wir, was den Bildungsstandard angeht, was eigentlich den Grundlebenswillen, die Grundmotive ihres Lebens anging, haben dort Jungs vor mir gesessen, die eigentlich ich waren in 10 Jahre jünger. Also wirklich bürgerlich aufgewachsene Leute, die studiert haben. Die anderen konnten sich das damals gar nicht leisten, diese 10.000 Euro oder was in die Hand zu nehmen, um über die Grenze zu gehen. Und das habe ich damals da auch geschrieben. Da hat gesagt, ja, da kommen ja nur die jungen Männer, natürlich schicken die einen jungen Mann. Soll die ihre Tochter auf diesen Weg schicken, wenn die alleine los muss und dort quasi in dieses Land gehen soll, um dort eine Existenz aufzubauen für die Familie? Sollen die ihre Tochter alleine losschicken auf diesen Weg? Nein, die schicken ihren stärksten, gebildetsten Jungen und geben dem ihre kompletten finanziellen Mittel, die sie angespart haben über Jahre, in die Hosentasche, in eine Plastiktüte. Good luck, Lotto-Ticket ins gute Leben. Und diese Jungs saßen vor mir und die waren alle einfache Studienjungs, keine Ahnung, die da vor mir saßen, die gebildet waren, die super schnell Deutsch gelernt haben, ganz viele davon. Ich hatte natürlich super viele Unterschiede, jetzt quatsche ich mich hier voll in Rage gerade mit dem Thema, aber ich hatte sehr viele Menschen in diesen Kursen immer. Natürlich gab es viele, die vor allem aus dem Irak, wo einfach auch das Schulsystem weggebombt wird seit 40 Jahren, die einfach noch nie eine Schule von innen gesehen haben, die das Wort Hausaufgabe nicht kennen und nicht wissen, dass sie, wenn sie bei mir rausgehen, Nachmittag was tun müssen und das am nächsten Tag vorbereitet haben müssen oder ähnliches. Oder Lernen als Begriff überhaupt nicht kennen, dass ich etwas wiederholen muss oder mir mehrfach durchlesen muss, bis ich es verstanden habe. Aber ich hatte da Syrer bei mir, die haben nach diesem Einführungskurs, und ich bin jetzt wahrlich kein super Deutschlehrer, aber damals für diese Einstiegskurse war ich, glaube ich, schon von dem Level, was ich unterrichten konnte, okay. Und da sind einige Leute rausgegangen, die danach an der Uni Tests gemacht haben, um sich dort einstufen zu lassen für den nächsten Kurs. Und die sind dort rausgegangen, also es ist ja immer mit diesem B1, B2, C1 und C2 ist dann irgendwie Muttersprachler oder sonst irgendwas, die dort mit B1 oder B2 nach 3 Monaten Deutschkurs, die haben sich abends da noch hingesetzt, die hatten so einen YouTube-Kanal, wo ein Syrer den Leuten Deutsch beigebracht hat. Die saßen bei mir im Kurs, die haben teilweise neue Themen mitgebracht, neue grammatikalische Themen, wo ich manchmal nochmal gucken muss. Ja klar, können wir morgen machen, so nach dem Motto, und abends nochmal durchschauen. Aber da hatte ich einfach super viele Leute, mit denen ich auch jetzt auch noch Kontakt habe, die jetzt bei Porsche eine Ausbildung gemacht haben oder wie auch immer. Also es war damals eine ganz krasse Zeit. Und ich nehme jetzt erstmal nur die positiven Sachen raus, weil ich jetzt keine Lust habe, über die negativen Sachen zu sprechen, weil die natürlich auch ihr ganzes Trauma über mich ergossen haben und ich all diese Geschichten mir angehört habe, die man eigentlich mit psychologischer Betreuung vorher oder in irgendeiner Art vorbereitet irgendwie aufnehmen muss. Und das war ich nicht und ich habe das alles voll auf mich einprasseln lassen und habe dann wirklich auch 1-2 Jahre lang starke Probleme damit gehabt, auch noch nachdem ich diese Kurse aufgehört habe.
Ja, vielen Dank, dass du dich hier so öffnest, uns gegenüber und unseren Hörern. Ich könnte dir ewig weiter zuhören. Also nicht nur aufgrund deiner Stimme, die sehr angenehm ist, sondern auch wirklich, weil du so in die Tiefe reingehst und auch mal durchaus das Ganze so ein bisschen entgleiten lässt und so ein bisschen die Perspektive halt auch zeigst. Und das habe ich tatsächlich, also ich bin mit relativ wenig Erwartungen jetzt hier heute, habe ich mich hier hingesetzt. Ich habe aber gehofft, dass wir hier nicht nur den Fotografen, sondern den Menschen kennenlernen. Und deswegen finde ich es mega bereichernd, was du hier beiträgst. Vielen Dank. Jetzt hätte ich mal eine Frage, und zwar: Matthias, bist du eigentlich da und hast du Fragen an Bob?
Ja, ich bin da und lausche, ganz interessiert, finde das wahnsinnig spannend. Ich habe mich die letzten Tage, als klar war, dass du, Bob, zu uns kommst, natürlich auch ein bisschen noch intensiver mit dir befasst. Ich muss gestehen, ich kannte dich vorher noch nicht. Die anderen beiden haben mich mit großen Augen angeguckt, als ich das gesagt habe, beziehungsweise den Emoji geschickt mit den großen Augen.
Ich kenne immer niemanden. Ich bin immer der sonst so angeguckt wird. Ich immer beruhigend. Immer ohrfeigen,
ach, wäre was gemeinsam. Leute,
den ich alles nicht kenne. Von daher bin genau. Ich da voll bei dir.
Finde das aber wahnsinnig spannend, was du machst, aber die Facette, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast, die habe ich in der Recherche, die ich jetzt betrieben habe, erstmal natürlich nicht gefunden. Ich habe mich jetzt nicht so wie David total tief in den Blog gewühlt zum Beispiel, sondern mir erstmal deine Fotos angeschaut, so ein bisschen deinen Werdegang. Ich fand es spannend, dass du als Lokalreporter angefangen hast, weil ich das ja auch gemacht habe früher und habe mich da so ein bisschen drin wiedergefunden, als du da geschrieben hast, dass du da eben zu jedem Termin deine Kamera mitnehmen musstest. Ich war mal 3 Monate Städtchen hier in der Nähe von Dortmund und ich hatte, glaube ich, am Tag wahrscheinlich immer so 6 Termine und 5-mal davon war der Kulturdezernent dabei und hat irgendwas in die Kamera gehalten. Also insofern habe ich gedacht, ah ja, schön, da können wir drüber plaudern. Aber das, was du uns jetzt gerade geschildert hast, hat eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Bedeutung auch und deshalb habe ich dir gerade sehr gerne zugehört, obwohl ich darauf 0,0 vorbereitet war und jetzt nach, ich weiß gar nicht, 10, 11, 12 Stunden auf der Straße auch ein bisschen überfahren, klingt so negativ, ist gar nicht so gemeint, aber ich bin halt ein bisschen platt logischerweise und habe trotzdem gerade gedacht, wow, das ist sehr fesselnd gerade, deshalb vielen Dank schon mal dafür und ich habe das Gefühl, es wird die längste Folge ever heute.
Ich kann mich dem auch echt nur anschließen. Also ich finde es gerade echt fesselnd. Und ich würde trotzdem auch gerne den Bogen mal wieder so ein bisschen zurück zur Fotografie schlagen.
Gerne.
Und wobei man sollte ja, oder ich kann auch Fotografie jetzt nicht so technisch sehen, sondern ich sehe es eigentlich immer im Kontext. Und mich würde mal interessieren, ob es, weil wir auch gerade so ein bisschen bei Grenzen, Ländern, Menschen waren, gibt es eine Stadt oder ein Land, die dich ganz besonders irgendwie abholt und inspiriert, wo du sagst, jo, wenn ich da bin, dann fühle ich mich so in meinem Element und fotografiere da auch total gerne?
Also ich mag Barcelona schon ziemlich gerne tatsächlich. Ist wahrscheinlich die Stadt außerhalb Deutschlands, die ich am häufigsten besucht habe in meinem Leben. Da war ich bestimmt schon 20, 25 Mal. Lissabon liebe ich auch sehr. Und ansonsten bin ich viel in Südfrankreich immer unterwegs, tatsächlich. Südfrankreich ist immer so Snob-Country eigentlich, aber ich bin da mit einem Kumpel immer unterwegs und wir zelten da alle 2-3 Jahre. Fahren dann über Österreich, Schweiz, Italien runter und dann da über die Grenze, Ventimiglia oder wie das da heißt, und fahren dann die komplette Küste runter und dann am Ende dann quasi nach unten über Perpignan, über die Grenze, dann nochmal nach Barcelona für ein paar Tage. Das ist immer unser Trip. Und so die Südküste. Wir haben da immer so ganz billige Campingplätze, die wir da ansteuern und sind dann da eigentlich nur in den Städtchen unterwegs. Das liebe ich schon auch sehr da. Da würde ich auch gerne mal wohnen, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe mal in Nizza gecampt. Das war auch irgendwie so skurril, weil Nizza ja auch echt so eine wunderschöne Stadt ist, direkt an der Côte d'Azur. Ich habe es da geliebt. Und dann war es echt so der billigste Campingplatz ever. Das ist dann so in so einem krassen Kontrast, aber ich will da ja halt auch nur schlafen, ne? Tagsüber in der Stadt oder am Meer und bei den Menschen und in der Gastronomie. Ich hoffe auch, dass das bald wiederkommt. Ja, krass, ich hätte jetzt auf Paris getippt.
Paris ist auch dabei. Ja, ich liebe einfach Reisen auch. Also je mehr du jetzt aufzählst, Paris, mein Wunsch für dieses Jahr ist, also ich werde jetzt tatsächlich, um dann dir, David, vielleicht auch nochmal da entgegenzukommen, ist Schreiben für dieses Jahr als aktiver Punkt eingeplant. Viel mehr passiert schon seit jetzt dem Winter. Und ich will mich Ende des Jahres so ein bisschen einschließen, so Richtung Oktober, November. Wahrscheinlich irgendwo in Portugal oder so. Aber wenn ich irgendwas einigermaßen Bezahlbares in Paris finden würde, würde ich mich wahrscheinlich auch in so eine kleine Pariser Wohnung einsperren für 6 Wochen oder so.
Ich hatte mal so eine in Montmartre. Da dachte ich, also das hätte auch deine Wohnung sein können. Eine deiner Wohnungen.
Ja, schick mir mal einen Link. Ja, aber das ist wahrscheinlich wie alles in Paris, so wenn ich da 6 Wochen bin, muss ich wahrscheinlich irgendwie 4 Jahre darauf hinarbeiten.
Ja, es war gar nicht so teuer. Ich habe da halt auch irgendwie mit ein paar anderen Leuten noch irgendwie gewohnt. Die kamen dann da, also ich bin da so angekommen, kamen auch so ein paar andere rein, die mega cool und auch total attraktiv waren. Ich habe die ganze Zeit fotografiert, morgens auf dem Balkon beim Frühstücken.
Überhaupt nicht halt creepy auch.
Nö, ja. Ist halt so gewesen.
Das so sind wir so hier im Podcast.
Das sind wir. Fotografiert.
Das Licht war halt voll schön in der Wohnung. Da waren schöne Fenster drin. Überall hingen Teppiche. Man konnte überall liegen und Balkone und überall auch so kleine Details. Eine Katze lief da noch rum und du hattest halt einfach einen wunderschönen Blick über Montmartre. Also irgendwie, ja.
Das klingt sauschön, da hätte ich auch voll Bock drauf. Da würde ich aber nicht eine Seite schreiben. Da würde ich wahrscheinlich nur mit den Leuten dort saufen und Fotos machen und um die Häuser ziehen. Das in meinem Kopf habe, ist eine kleine karge Schreibstube quasi. Das ersehne ich mir.
Eine Liebe. Und warum ist sie in Paris und nicht irgendwie in Buxtehude?
Ja, ich gehe natürlich dann auch, ich reite natürlich alle Klischees mit durch, das muss man schon sagen. Also ich gehe dann auch in die Cafés, wo Hemingway rumgehangen hat und so. Das ist ja schon auch so. Als ich in Los Angeles war, vor 3-4 Jahren, habe ich natürlich auf jedem Sessel gesessen, wo Alice Cooper schon mal reingefurzt hat und was auch immer. Irgendwie muss es ja auch herkommen irgendwo mit der ganzen Geschichte.
Der Furz von Alice Cooper ist meine Inspiration. Stark.
Bitte nennen die Folge nicht so, okay?
Ey, Mann, also, ich wollte gerade... Der Furz von Alice Cooper wäre der perfekte Titel gewesen für diese Folge.
Ja, wenn Bob das durchwinkt, dann nennen die halt so. Also.
Von mir habt ihr das Go auf jeden Fall.
Ja, warte, schreibe ich mir auf.
Wo wir gerade bei Inspiration sind. Ich habe dem Olli das vorhin schon geschrieben. ich weiß gar nicht, ob das... Ich hoffe, das kommt als Kompliment bei dir an, Bob, und nicht als irgendwie negativ. Aber wie gesagt, ich kannte dich halt vorher nicht, kannte deine Bilder nicht und habe mir die Fotos, den Instagram-Feed angeguckt und hatte irgendwie sofort Almost Famous im Kopf. Und lese dann das Interview kurz danach und in der ersten Antwort von dir kommt Almost Famous, wo ich so dachte, wow, krass, da bin ich sofort drüber gestolpert irgendwie und das wollte ich nur hier kurz nochmal einwerfen.
Nee, das kommt auf jeden Fall 100% als Kompliment bei mir an, definitiv.
Gut. Ja.
Das Bild von Neil Preston vom Cover ist das erste Bild in meinem Mood-Ordner für die Bob Sala-Geschichten war, also 2013, 2014. Almost Famous ist ganz nah an mir dran, ne? Und ich habe da auch in meinem Podcast eine Folge zu, wie ich. Also Almost Famous ist ein Film von, für die Leute, die den gerade nicht kennen, von 2001 oder 2000 oder so, von Cameron Crowe und ist ein Autorenfilm. Das heißt, der Regisseur hat ihn auch geschrieben, weil es seine eigene Geschichte war. Das ist autobiografisch. Und es geht um einen kleinen Jungen, 16, 15 oder so, und der fährt für den Rolling Stone mit einer Band mit. Im Original war das damals die Allman Brothers Band, mit der Cameron mitgefahren ist für den Stone. Und der hatte auch noch einen Fotografen eigentlich dabei. Der kommt im Film aber nicht vor. Und der Fotograf war Neil Preston. Den hat er durch die Tour kennengelernt und die beiden sind so Best Buddies. Und den durfte ich tatsächlich auch kennenlernen und besuchen in Las Vegas und Los Angeles in seinem Archiv. Und ich habe quasi auch Original Memorabilia aus Almost Famous und sowas. Und da kann ich meine Podcast-Folge 2 von Im Radio das Meer, so heißt mein Podcast, empfehlen. Meine Almost Famous-Geschichte quasi.
Die werde ich mir in jedem Fall anhören, wenn ich dann am Sonntag wieder zurückfahre. Klingt sehr spannend. Ich habe den Film, also ich liebe den. Ich habe den auch damals zigmal geguckt, also bestimmt, also zigmal ist jetzt übertrieben, aber ich würde denken 3, 4, 5 Mal bestimmt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht bei manchen Sachen. Man verklärt das ja so im Rückblick vielleicht. Man hat so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das jetzt nochmal rauskrame, dann verliert das für mich irgendwie an Bedeutung. Dann merke ich, dass es schlecht gealtert. Und deshalb fasse ich zum Beispiel diesen Film nicht mehr an, obwohl ich vor kurzem noch dran gedacht habe, Mensch, den könntest du mal wieder gucken. Der Kompromiss ist dann, ich höre den Soundtrack. Das funktioniert in jedem Fall auch heute noch. Und ja, vielleicht nehme ich jetzt unsere Folge hier, die wir gerade aufnehmen, auch mal zum Anlass, mir den nochmal anzuschauen. Also wer den nicht kennt, kann ich nur empfehlen. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, davon geträumt habe, auch mal in so einem Bus mitzufahren. Ich glaube, bei dir war das anders, Bob, oder? Das war schon so deine Idealvorstellung?
Ja, ja, doch. Vor allen Dingen, weil er damals, ich wollte ja auch einfach Schreiber werden und wie er da quasi mit seinen ganzen gelben Legal Pad-Zetteln rumhängt und dann am Ende mit so einer Smith Corona das alles zusammentippt, was er da erlebt hat, das war schon auch Starstruck-Moment für mich, definitiv.
Ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe ja auch, das habe ich ja, glaube ich, noch nie erzählt, weil es auch echt eine kleine Episode nur ist. Ich habe vor zig Jahren, als ich, ich glaube, noch mitten im Studium war, mal für so eine Musikseite im Internet, Gracewire, lieben Gruß an die Kollegen, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, muss ich gestehen, auch so ein bisschen im Musikjournalismus mal versucht, was zu starten. Also wie gesagt, da war ich noch nicht im Sport unterwegs, war gerade mit der Schule fertig, habe an der Uni rumgehangen, im Kino gejobbt und dann so ein bisschen auch versucht, über Musik zu schreiben, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich zwar Musik total gerne höre, aber irgendwie ja nicht so richtig den Zugang finde, darüber zu schreiben. Also mir hat es Spaß gemacht damals, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das so das ist, was ich wirklich dann länger machen möchte, und bin dann irgendwann eher durch Zufall in meinem Sport gelandet, wo dann wiederum eine etwas ältere Liebe neu aufgeflammt ist, und da bin ich ja dann auch bis heute geblieben. Aber ja, das ist schon dieser Film, ich glaube, der katapultiert alle nochmal, die damals ähnlich gefühlt haben, in diese Zeit zurück und denken sich so, wow, das so 70er, glaube ich, spielt der. Aber Ende 60er, das ist schon eine coole Zeit, glaube ich. Und das fängst du halt mit deinen Bildern, finde ich, wunderbar ein. Obwohl du damals nicht auf der Welt warst.
Ja, ja, ich finde es auch nicht leider. Also ich bin schon jetzt gerne an Leben. Also diese Nostalgie da drauf ist wahrscheinlich noch schöner als das, was dann damals passiert ist. Obwohl, wahrscheinlich auch nicht. Also wenn du so mittendrin warst. Aber ich sag mal, als Fan ist es jetzt wahrscheinlich auch immer noch.
Sag mal, Bob.
Nachvollziehbar. Ich habe damals übrigens auch in der Sportredaktion abgehangen, im Westfalenblatt. Teil. Das war immer die jüngste Redaktion im ganzen Haus. Und da ging es immer am lockersten zu. Aber die haben mich auch mit am meisten beeindruckt. Also ich bin halt auch Fußballfan und gucke mir jeden Scheiß an. Aber bei denen war es dann so, wir saßen in diesem Raum, wo dann auch immer 3-4 Fernseher gleichzeitig liefen. Und die konnten jeden einzelnen Spieler von Holstein Kiel und was der gerade gemacht hat diese Saison. Und da konnte ich auch noch so ein bisschen mit einsteigen immer. Aber dann hat er irgendwie den Sender gewechselt und dann lief so irgendwie Speer, Weitwurf der Damen oder sowas. Und dann kannten die auch alle. Also das waren halt, da war ich halt echt beeindruckt, weil die halt wirklich in jeder Sportart fast so versiert waren. Und immer auch irgendwie einen Spruch bringen konnten zu irgendwem, der da gerade an der Kugel ist oder an der irgendwas. Da war ich ziemlich geflasht damals in der Sportredaktion. Vielleicht haben die auch nur angegeben schon, und so Bänder abgespielt, die sie da immer abspielen, um die Praktikanten zu beeindrucken, wo sie jeden von kennen.
Das ist also die Wahrheit.
So es gibt so Leute, Wir haben beim Kicker auch Kollegen, die sind schon etwas älter, die haben schon in dem Job gearbeitet, als es das Internet noch nicht gab und als die noch keine Wahl hatten. Die mussten sich die Sachen merken, sonst hätten sie nie wieder nachschlagen können. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Gabe, die man aber natürlich ein Stück weit heute einfach nicht mehr braucht. Und trotzdem beneide ich sie drum. Also ich muss mir das halt nicht merken, weil ich es im Zweifel weiß, wo ich es nachgucken kann. Und es geht wahrscheinlich schneller zu googeln, als dass ich in meinem Gedächtnis rumkrame. Aber ich finde das trotzdem echt beneidenswert, so ein Wissen einfach zu haben. Und auch so ein unnützes Wissen, weil, seien wir ehrlich, man muss nicht die Mannschaftsausstellung vom Holstein-Kiel-Spiel gegen VfL Bochum vor 18 Jahren kennen.
Oh doch.
Aber es ist irgendwie cool, wenn man es cool, kann, oder?
Also ich meine, die Leute scheinen es halt einfach zu interessieren. Ne? Ich meine, das kennt ihr ja auch. Also mir geht das zum Beispiel mit Bildern so. Also ich weiß, oder Gerüchen oder so. Ich kann mir das alles immer merken, weil es mich einfach wahnsinnig inspiriert und anspricht. Und vielleicht sind die Kollegen, von denen du gerade gesprochen hast, Matthias, die sind so into it. Die können ja wahrscheinlich auch noch die Grastiefe von damals sagen und den vierten Offiziellen oder so. Und die suchen sich das halt auch nicht aus, die lernen das ja nicht auswendig, sondern das bleibt halt einfach dann irgendwie hängen.
Ja, das ist Leidenschaft, glaube ich. Ne? Und ich finde, das ist ja auch das, was wir im Grunde, Leidenschaft ist ja so der gemeinsame Nenner. Ne? Also sei es jetzt die Leidenschaft für Sport, die Leidenschaft für Musik, die Leidenschaft für Film, die Leidenschaft für Fotografie, fürs Schreiben. Also ich habe auch eine Leidenschaft fürs Schreiben und ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal was Fiktionales zu schreiben. Ich habe nur noch nicht so richtig den Zugang dazu gehabt. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man diese Leidenschaft hat, egal für was, weil daraus entsteht halt unheimlich viel. Ne? Und Bob, du bist ein super Beispiel dafür, wie sich Leidenschaft dann auch entwickelt, wie sich Leidenschaft vielleicht auch so den Weg bricht. Ne? So, du hast du ja gerade geschildert, eben nicht so die gerade Linie bist du gegangen, aber irgendwie bist du ans Ziel gekommen oder an ein Zwischenziel, glaube ich, weil Ziel wird es nicht sein, du hast noch was vor. Und ja, das finde ich halt wahnsinnig spannend und deshalb ist das eine ganz toll, wenn man das kann. Sei es jetzt die Nummer 1 Scheibe in den US-Charts von 1979 oder der erste Torschütze für Holstein Kiel in der zweiten Liga oder was auch immer. Cool, wenn man das kann, weil es zeigt, man brennt für etwas.
Ja, Punkt.
Punkt. Ich wollte dich noch was fragen, Bob. Kennst du eigentlich Brad Alterman?
Gib mir ein bisschen Backstory.
Brad Alterman gilt als erster Paparazzi der Welt sozusagen und das, als es noch nicht so eine negative Schwingung hatte, das Wort Paparazzi. Brad Alterman war ein sehr junger Typ, der, ich glaube mit 15 oder 16 eine Kamera von seinem Dad in die Hand bekommen hat und angefangen hat, Leute zu fotografieren und zwar in den Clubs von Los Angeles. Und hat dann relativ schnell, ich weiß gar nicht, wie er da reingekommen ist, aber hat relativ schnell relativ prominente Leute fotografiert und die fanden das so geil, dass irgendwann relativ zügig die Leute gesagt haben, also die Stars gesagt haben, ey, ich will jetzt ein Foto von dem haben. Und der Typ ist halt auch so in dieser ganzen Rock'n'Roll, Rock-Szene, Backstage und sowas. Und ich komme drauf, weil so diese ganze Tour-Bus-Geschichte und eben reportagige Fotografie mich daran erinnert, wie du fotografierst und wie er fotografiert. Er hat natürlich total analog und viel mit Blitz fotografiert, aber nichtsdestotrotz sind da so ein paar Parallelen irgendwie so zwischen dem, was er damals ins Rollen gebracht hat und dem, wie du die Zeit von damals in die Gegenwart transportierst. So.
Okay, da sagt mir tatsächlich was, aber der Name, ich kam gerade auf nichts. Ich habe, glaube ich, sogar mal eine Doku über den geguckt. Kann es sein, dass es so eine komplette Fotografen-Doku auch über den gibt?
Ja, genau.
Ja, so, so jemand wie er, Bob Grün, Neil Preston auch, das sind ja alles so Pioniere auch, was die Musikfotografie angeht. Also das... Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das nur ein Rieseneinfluss auf mich war, die Fotografie von denen. Aber bei Neil ist es halt einfach so, dass diese Sache mit Almost Famous und dieser ganzen Geschichte, als ich dieses Bob Sala-Zeug gestartet habe, war es wirklich so, dass ich eigentlich eher Bands fotografieren wollte. Also mir ging es nicht um das, was ich da jetzt auf meinen Accounts mache, sondern ich wollte Bands fotografieren. Ich wollte auch mit in diesen Tourbus. Genau das, was wir eben gesagt haben. Nice. Aber das hat nicht so wirklich geklappt. Ich habe denen aberwitzige E-Mails geschrieben, den Bands. Ich hatte so eine kleine Tradition, das war so 2012, glaube ich, oder so. 2012, 2013 habe ich den Rolling Stone abonniert gehabt noch. Und ja, geil. Da habe ich jeden Monat, wenn der kam, mir ein 6er Bier geholt, habe mich betrunken und habe mir 3 Bands rausgesucht, die irgendwann auf Tour gehen und habe dann immer bei den Bands recherchiert, ob irgendein Team-Bandmitglied einen Instagram-Account hat oder ob die den Instagram-Account führen. Dann den Tourmanager oder so. Ich habe mir immer 2-3 Leute rausgesucht und habe denen betrunkene E-Mails geschrieben, warum die nicht auf Tour gehen können, ohne Bob Sala mit im Bus zu haben, der alle kennt und die geilsten Fotos macht. Die ist natürlich damals noch nicht gibt. Mein Portfolio waren damals die Bandfotos, die ich beim Westfalenblatt geschossen habe.
Tagenräte.
Das ist sehr hieb- und stichfest.
Und da bin ich auf taube Ohren gestoßen, nur vor Music. Die waren damals sehr nett. Da hat ich habe die Briefe im Stil von Hunter S. Thompson geschrieben und den Briefen, die der immer geschrieben hat, als er so Mitte 20 war. Und ich habe tatsächlich bei Form Music eine Dame im Booking erwischt, die den Humor verstanden hat und mit der ich hin und her war. Im Endeffekt hat es dann trotzdem auch nicht geklappt.
Und die hieß zufällig Winnie? Oder Nash?
Warte, Form Music. Vielleicht habe ich, ich lösche nie E-Mails. Ich habe hier quasi ein E-Mail-Archiv auf meinem Rechner, das zurückgeht bis, bis vors Internet. Warte.
For... Hast du da noch deine MySpace-Login-Daten?
Nee, aber StudiVZ, da komme ich noch rein.
Gibt es das denn überhaupt noch, ey?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ja, okay, ich finde die E-Mail auch gerade nicht. Also das ist so 7, 8 Jahre her. Ich weiß nicht, ob die Dame dann da gearbeitet hat und ob das sein kann, aber...
Ich kenne das Ganze, weil ich habe damals für die WAZ auch über bei 4Music so ein paar Sachen angefragt. Ich hatte damals ein Videoprojekt, das hieß, wie hieß das denn noch? Soundtrack? Keine Ahnung. Da habe ich Musikern Songs vorgespielt, die nicht von ihnen kommen, sondern die sie vielleicht auf ihrem Weg inspiriert haben. Und wir haben dann sehr viel über so Music Tapes und sowas gesprochen. Und das war total fantastisch. Und wir haben, ich habe das auch mit Thomas D. zum Beispiel gemacht. Und das war super großartig. Und das Beste, die beste Erinnerung da war Jan Delay auf dem teuersten Hotelbalkon in Köln, nämlich direkt mit Domblick. Und er hat da irgendwie eine Platte promotet und ich habe ihm so Songs vorgespielt und der hat ein unfassbares Musikwissen. Unfassbar. Und es war so geil, weil normalerweise hast du dann als Journalist, der über die neue Platte reden soll, 15 Minuten Zeit maximal so. Und dann habe ich ihm halt die Songs vorgespielt und wir haben das auf Video aufgenommen und der hat da drüber erzählt. Und dann kam die Managerin und hat gesagt so, jetzt kommt aber der Nächste. Und dann sagte Jan so, nee, wir machen hier noch weiter. Ja, aber der Nächste wartet doch schon noch. Ja, aber wie viel hast du denn noch? Wie viele Songs? Und dann habe ich ihm gesagt so, ich habe noch so 10. Ja, spiel mal weiter. Und dann haben wir wirklich eine halbe Stunde, 45 Minuten auf dem Balkon gehockt und über Musik gesprochen. Das war sensationell. Aber das nur am Rande der ganzen
Geschichte. Ja, sind, glaube ich, auch alles einfach nur Nerds. Ne? Und wenn du sie darüber fragst, kennst du diese Interviews von diesem Nordwar-Typen oder wie der heißt? Nee. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Genau. Nurdwar ist so ein Dude, der immer unglaublich krass recherchierte Interviews führt mit den Leuten, sodass die da immer nur stehen und denen die Kinnlade runterkippt. So ein bisschen das, was der Dude immer mit diesen Hot Wings-Typen, diese Hot Wings-Kram da bei YouTube, den es da gerade gibt, der ist auch immer so gut vorbereitet, aber dieser Nordwar, musst du mal gucken. Ja. Ich schicke den Link auf jeden Fall.
Schick mal durch.
Die menschliche Serviette heißt der Typ.
Was?
The Human Serviette. Ich schick dir den, der ist so geil.
Ach, herrlich.
Und es gibt so Best-of Künstlerreaktionen auf seine Interviewfragen. Weil er geht so voll ins Detail. Er hat dann irgendwie seine erste Platte oder irgendwie noch das erste Foto, auf das der Typ sich einen runtergeholt hat oder so. Das, woher weißt du das?
Also, okay. So ein guter Hacker wahrscheinlich.
Und die Interviews gehen dann auch immer super lang, weil die Leute natürlich total geflasht sind und jemand sich mal richtig vorbereitet hat. Und das ist ja auch so ein Gefühl von Wertschätzung, glaube ich, auch einfach. Wenn du hier einen Blogbeitrag von mir von 2005 rausholst, so eben, das ist ein anderes Gefühl, als wenn jemand mich fragt, wie ich zur Fotografie gekommen bin.
Wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Okay, nein, das
Mensch, jetzt fühlt er sich gerade wohl hier, David.
Ja, Entschuldigung.
Bob, kennst du eigentlich Alessandro Casagrande?
Boah, jetzt haut mich mit Namen zu. Das ist genau das, was
ja, weil wir gesagt haben. Ich habe nämlich über einen Zufall, also über Internet halt, irgendwie habe ich den gesehen, über Instagram, irgendwer hatte den in seiner Story. Der hat so ein Bildband halt rausgegeben und ich war halt so fasziniert von dem Coverfoto, dass ich halt auch ein Bildband, das sind so Quarantäne-Diaries, die er halt dokumentiert hat. Ich glaube auch teilweise ja von sich und von seiner Freundin. Ich musste bei seinem Stil auch ein bisschen an dich denken, hier. Ich habe es zufälligerweise gerade hier. Ich weiß nicht, ob du es siehst.
Ja. Und, buchstabier nochmal den Namen. Wie war das?
Der heißt Alessandro, also Alessandro. Ja. Und dann Casagrande. Ich hatte auch einen langen Tag. Casagrande mit C. Und ja, der ist
italienischer Komponist, das kann er nicht sein.
Nee, aber ich schicke dir da auch nochmal den Link so. Ich hätte jetzt, dachte, dass du, ob du den vielleicht kennst, weil irgendwie, das ist auch so ein bisschen deine Richtung gewesen. Und ich finde das einfach so schön, wenn man so verschiedene Einflüsse auch so spürt und der eine macht es ein bisschen so, der andere so. Und wenn man diese Inspiration einfach aufsaugen kann.
Aber das ist auf jeden Fall wirklich analog, was er hier macht.
Ja, safe. Ach, hast du gefunden, oder?
Mhm. Ja, richtig cool.
Ich bin auch nochmal durch dein Portfolio so durchgegangen und habe auch gesehen, dass du tatsächlich zwei Freundinnen von mir fotografiert hast, worüber ich mich sehr gefreut hatte. Okay. In Paderborn muss das noch gewesen sein, Linda und Kati. Jedenfalls gibt es irgendwie eine Serie, die du geschossen hast, die du irgendwie, wo du sagst, das ist so meine Serie, die mir am besten gefällt. Oder kannst du das nicht sagen, weil die einfach nur nicht besser oder schlechter sind, sondern einfach irgendwie anders?
Natürlich, also ja, dazu muss man sagen, dass halt eigentlich der Ansatz bei mir da eher das Ausschlaggebende, glaube ich, ist. Also für mich, die Shootings, die mir am besten in Erinnerung sind meistens nicht wegen den Fotos in der Erinnerung, sondern eher wegen diesem Tag, den man mit jemandem verbracht hat und diese Verbindung, die man da geknüpft hat mit einem fremden Menschen. Irgendwie. Und die Fotos sind dann so ein bisschen der fotografische Beweis von dieser Begegnung, wenn man so möchte. Da habe ich ich kann auch bei mir keine Bilder raussuchen oder so. Gerade wenn ich irgendwo bei Ausstellungen irgendwie was zeigen soll oder an Magazine was schicken soll, habe ich natürlich mittlerweile so meinen Ordner, den ich dann schicke, weil ich weiß, okay, das macht einen ganz guten Querschnitt, aber eigentlich mag ich es ganz gerne so einfach so über meinen Feed zu scrollen. So, ich bin ganz zufrieden damit, wenn ich einfach so durch den Feed scrolle und so dieses Tagebuch von mir vor meinen Augen so verwischt. Ich kann wirklich gar nichts irgendwie so richtig rausstechen lassen für mich.
Finde ich aber auch total nachvollziehbar. Also ich tue mich mit diesem Kategorisieren in besser oder schlechter und was ist jetzt dein Lieblingsessen oder so auch immer schwer. Ich bin irgendwie froh, wenn ich sagen kann, hey, das ist irgendwie gut ausbalanciert und das, was ich da sehe, das gefällt mir so als Gesamtbild. Und was ich auch nochmal gerade einwerfen wollte, ich bin irgendwann mal auch bei Instagram über ein Model aus, ich glaube, Paris oder zumindest aus Frankreich gestolpert. Ich glaube, ihr Name ist Elia.
Ja.
Weißt du?
Ja, die ist aber eher aus dem Süden in Frankreich auch, glaube ich.
Okay. Aber auf jeden Fall hatte ich gesehen, dass du sie dann auch fotografiert hast. Und ich fand es einfach großartig, weil ich hatte ihre Bilder vorher schon gesehen und fand sie super stark. Dann habe ich sie bei dir auch wieder gefunden. Und so, ich weiß nicht, dieses Gesetz der Anziehung, beziehungsweise da passten einfach irgendwie so zwei Stile so cool zusammen. Das wollte ich auch nochmal an dich zurückgeben, dass ich die Bilder mit ihr auch echt richtig gut fand.
Ja, merci. Also Elia ist auch jemand, mit dem ich auch hundertprozentig nochmal wieder arbeiten werde. Wir haben jetzt zweimal miteinander Fotos gemacht. Die erste Strecke ist damals im Matador-Magazin veröffentlicht worden. Die haben das irgendwie neu aufgelegt in Deutschland und dann waren wir so in der zweiten Ausgabe oder so mit 12, 14 Seiten oder so mit einem Interview mit ihr auch. Ja, tatsächlich spricht sie sehr, sehr schlecht Englisch und ich spreche sehr, sehr schlecht Französisch und wir verstehen uns aber, als würden wir uns seit 20 Jahren kennen und könnten bis in die Nacht miteinander quatschen und wir wissen beide nicht, woran es liegt. Es ist einfach immer sehr viel Chemie da, wenn wir shooten, so und ohne, dass wir groß reden, weil wir einfach mein Französisch ist so schlecht, dass ich das durchziehen könnte und ihr Englisch dann auch und dann ist es einfach viel Musik und viel Fotos und Zigaretten und Kaffee und ja.
Mega, voll schön.
Können wir noch mal kurz über Musik sprechen? Hast du einen Tipp aktuell, was inspiriert dich musikalisch? Weil ich muss sagen, ich bin komplett raus. Also ich habe halt Musik, liebe ich eigentlich, aber ich weiß auch nicht, die letzten Monate, vielleicht sogar fast Jahre, bin ich ein bisschen raus aus dem Musik, aus der Aktualität in der Musik und habe das wieder auf der Hinfahrt hier nach Österreich gemerkt. Ich habe die ganze Zeit Podcasts gehört, was auch sehr schön war. Aber ich hätte gerne zwischendurch auch mal wieder eine schöne Platte aufgelegt, also virtuell dann beziehungsweise digital. Aber hast du einen Tipp für mich?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es natürlich auch so, dass ich super viel immer 60er, 70er höre. Und durch Spotify und sowas ist bei mir eigentlich auch jeden Freitag Release Day, weil der mir jedes Mal bei Hey, könntest du auch mögen, wieder eine neue Platte aus den 60ern, 70ern rausballert, wo die Leute irgendwie drei Alben pro Jahr aufgenommen haben, was ich wieder feiere. Aber ich habe auch tatsächlich Künstler, aktuelle Künstler, die ich sehr, sehr liebe. Zum einen stehe ich extrem auf Father John Misty. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Bist du noch den habe ich tatsächlich heute schon mal, ja, bin noch dran. Den habe ich tatsächlich heute schon mal irgendwo gehört.
Father John Misty ist eigentlich auch schon auch inspiriert so von so Psychedelic Rock-Zeug aus den 60ern. Aber der mit den Texten seiner Stimme, der war mal Drummer bei den Fleet Foxes und macht jetzt seit irgendwie 2012, glaube ich, kam Fear Fun raus. So ein Riesenalbum für mich. Das war auch damals ein Grund für meine Bob Sala-Geschichte tatsächlich, der Typ. Der hat als Josh Tillman als Folksänger irgendwie 5, 6, 7 Platten aufgenommen und war so am Rumdümpeln und musste sich dann über Wasser halten, auch als, wie gesagt, Drummer bei den Fleet Foxes irgendwie.
Von dem, ganz kurz, grätsche ich dazwischen, habe ich damals bei Crazeware eine Platte besprochen. John Tillman, an den Namen kann ich mich erinnern.
Ja, okay.
Da schließt sich der Kreis.
Wahrscheinlich einer von 7 oder so, keine Ahnung. Also ich weiß, dass ziemlich am Rande der Depression war. Und dann gab es dieses... Dann hat er diese Josh Tillman-Sachen, die waren schon sehr ernst, so Oldschool-Folk-Sänger-Typ. Also ich weiß nicht, ob ihr den Inside Llewyn Davis, diesen Film von den Coen-Brüdern kennt. So ein Typ halt einfach düstere, sich sehr ernst nehmende Folk-Sachen. Und der ist dann irgendwann mit einem Camper von Los Angeles dort in die Berge gefahren, hat sich haufenweise Drogen reingeschmissen und kam dann als Father John Misty vom Berg wieder runter. Als psychedelischer Hohepriester und hat eine riesige Geburtserzählung darum erzählt. Dieses erste Album hatte so Notes dabei, winzig klein geschrieben. Man konnte das aufklappen, ein riesiges Poster irgendwie von einmal einen Meter, winzig aufgeschrieben, die ganze Geschichte, wie er da auf dem Berg die Erleuchtung erfahren hat. Und den finde ich das ist mein Lieblingskünstler tatsächlich. Und von den Künstlerinnen kann ich die YS Blood heißt, die ist auch auf dem Sub Pop Label, wo die ersten Sachen von Misty rauskamen. YS Blood geht so ein bisschen Richtung Joni Mitchell auf Speed, keine Ahnung, kannst du nicht gut erklären, aber es ist eine Künstlerin, die ich sehr mag. Also die beiden. Feiere ich. Und dann gibt's Greta Van Fleet, die hört man auch immer mal wieder, wenn man so diese 60er, 70er, so Led Zeppelin-Style mag, sind die auch richtig geil. Das neue Album feiere ich ziemlich hart, das habe ich jetzt auf dem Weg von der Heimat vorgestern 3, 4 Mal durchgehört.
Ja, das ist sehr gut, das höre ich auch sehr gerne, aber ich kriege dann immer böse Blicke von meinen beiden Mädels zu Hause.
Okay, dann vielleicht Wise Blood. Oder bestimmte Songs von Misty. Misty hat auch sehr poppige Folksongs dazwischen. Aber der ist einfach textlich und so. Und bei dem sind es halt immer so Albumkunstwerke. Pure Comedy ist mein Lieblingsalbum. Das ist wirklich so 17, das ist wie ein kleiner Roman als Album. Das ist dann als Gesamtkunstwerk richtig geil. Er ist auch in der Elbphilharmonie aufgetreten in Hamburg. Letztes Jahr hat das Konzert auch verkauft, glaube ich, für einen guten Zweck jetzt während der Covid-Zeit. Misty ist gerade auf jeden Fall mein Nonplusultra.
Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich habe es leider irgendwie auch verlernt. Ich konnte das früher, dass ich bei der Arbeit, wenn ich Texte geschrieben habe, Musik dabei gehört habe. Und das habe ich irgendwie komplett verlernt. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil man natürlich durch Musik auch nochmal eine ganz andere Stimmung erzeugt. Dem muss ich das nicht sagen bei den Bildern, die du machst. Und das habe ich irgendwie in letzter Zeit verlernt. Und da möchte ich eigentlich wieder hinkommen, weil das, glaube ich, den Texten auch das förderlich ist beim Schreiben, weil es die Kreativität einfach nochmal anregt. Und im Moment bin ich da eher so Kopfhörer auf, Noise Cancelling, man hört gar nichts. Aber ich werde das mal versuchen.
Vielleicht probierst du mit deinen Tipps. Ich kann ja auch nochmal, ich höre beim Schreiben immer Hammock. Schicke ich dir mal. Ist eher so instrumental, fast so Soundtrack-Musik irgendwie. Da sind so zwei Jungs. Hammock heißen die. Und das ist so was, wo ich bei unfassbar gut schreiben kann und lesen.
Sehr cool. Vielen Dank. Ich habe heute den Podcast von Mats Hummels gehört. Und der hatte mit den Kollegen von Doppel-6, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, das ist halt beides Sport bzw. Fußball. Und die haben auf jeden Fall eine Playlist, die von Doppel-6, die immer fortführen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Können wir mal darüber diskutieren, ob wir das auch machen. Dann hätten wir auf jeden Fall jetzt schon mal die ersten Künstler, die auf diese Playlist kommen, Vielleicht machen wir eine Fotografie-Inspirations-Playlist bei Spotify oder so als Ergänzung. Ja, finde ich eigentlich ganz nett.
Ich sag mal, unter Furz von Alice Cooper geht die im Titel nicht. Also was Fidi und Bumsi von Böhmermann und Schulz ist, muss dann unser Furz von Alice Cooper sein, oder?
Oh mein Gott. Bei Casper und Drangsal ist es der Grill. Wir packen das auf den Grill. Vielleicht können wir noch einen Alternativnamen irgendwie dann noch sammeln.
Wir können noch sammeln. Ich muss sagen, wir sind jetzt gerade bei 1:30 irgendwie sowas. Also, und ich habe das Gefühl, wir können noch 2 Stunden weiterreden. Und ich muss mal gerade eben so ein bisschen der Spielverderber sein, weg von den total überragenden Themen. Aber wenn ich schon jemanden hier habe, der nicht auf dem Leica Hype Train und Sony fotografiert, sondern eben mit meiner Brand, mit meinen Kameras, der den Fuji Filmkameras fotografiert, dann müssen wir einmal auch eben über Gear sprechen. Was sind deine Kameras oder was ist deine Kamera und was ist so dein Lieblingsobjektiv, was du drauf hast?
Die X-Pro3 ist tatsächlich die meisten Sachen im Moment benutze. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so diese krass Lichtstarken drauf, sondern Fuji hat ja diese kleinen handlichen, die auch so ein bisschen die Größe haben wie die Contax-Linsen. Da haben die 4 Stück von rausgebracht und die habe ich mir alle 4 besorgt. Und ich habe eine winzige Kameratasche mit der X-Pro3 drin und dann immer 1 oder 2 noch extra Linsen. Meistens nehme ich nur das 23er und das 35er, also äquivalent von 35 und 50. Die sind so mein Grundbesteck. Und wenn ich dann größere Jobs irgendwie habe, kann ich dadurch, dass ich tatsächlich Fujifilm-Fotograf bin, auch immer dort mit der Marketingabteilung sprechen und die leihen mir für meine größeren Jobs eigentlich grundsätzlich immer dann eine GFX aus und da nehme ich die dann mit.
Ja, warum Fuji?
Ist bei mir, so wie mit allem, ist einfach Gefühl gewesen. Ich habe diese Westfalenblatt-Sachen habe ich alle mit einer Nikon D40 mit einem Kids-Zoom fotografiert und wusste auch gar nicht, was ich da tue und wusste auch gar nicht, dass ich mir mit einer Festbrennweite einiges an Arbeit erleichtert hätte, gerade bei diesen Abendveranstaltungen. Ich habe immer voll ausgefahren mit dem Kids-Zoom auf Blende 5-6 die Abendveranstaltungen fotografiert. Und so ein gutes, ausgefahrenes Altglas von Nikon ist natürlich qualitativ jetzt nicht der Riesenbringer. Es hat funktioniert und es ging halt auch durch. Fürs Westfalenblatt hat es gereicht, sage ich mal. Und mit dem Ding habe ich 10 Jahre lang, es war 4-5 Mal auf jeden Fall eine Reparatur. Das habe ich voll durchgeschlissen, das Teil. Und dann kam irgendwann die X100 raus. Und das war dann halt einfach dieser sexy 60er Rangefinder Style. Und dann war ich guckt und die Kamera war auf einmal nicht mehr nur mein Arbeitsbesteck, sondern hat mich den ganzen Tag begleitet, weil ich sie einfach so gerne angefasst habe. Und für mich geht's ein sehr haptischer Mensch und Designmensch. Und wenn etwas von mir allein durch sein Design verlangt, angefasst zu werden, dann ist es gutes Design. Und bei den Fujis war das so. Die wollte ich in der Hand haben. Und da bin ich drauf hängen geblieben. Und jetzt seit 4-5 Jahren auch dann da offiziell auf der Webseite gelistet, als einer von deren X-Fotografen.
Wen wundert es, wenn du so über diese Kamera sprichst? Ich meine, das ist ja eine Offenbarung. Also ich finde auch, das sieht schön aussehen. Aber es ist ja irgendwie so, wenn man so zwischendurch eingeschaltet hätte, dann hätte man auch denken können, okay, du sprichst gerade von einer Liebesbeziehung, was es ja auch durchaus ist. Aber so das Verlangen anzufassen, haptischer Mensch, und das ist schön. Das sind die besten Argumente, finde ich, sich eine Kamera zuzulegen, dass man sie gerne in der Hand hat.
Klar, die macht keine besseren Fotos als irgendeine Sony oder Canon oder was auch immer. Das ist ein gutes Niveau, was die haben, aber einfach das Gesamtpackage ist das, was mich da mitnimmt.
Ich muss auch mal gerade kurz Entschuldigung sagen, ich wollte das gerade nicht so negativ mit Leica Hype Train und Sony Fanboys sagen, weil ich weiß, dass Matthias und Olli ja genau mit den Kameras fotografieren und ihre großartigen Fotos machen. Deshalb
ich habe auch noch andere, ne? Also
ja, ich war nur so hyped, dass wir endlich mal einen Fuji-Fotografen auch am Start haben, der das liefert, was ich fühle und das fühlt, was ich liefere und andersrum und so weiter.
Ich bin da völlig undogmatisch, ehrlich gesagt.
Ja, geht mir auch so. Mich spricht auch jeder an, wie hier Fujifilm und was soll ich mir da holen? Ich sage allen Leuten grundsätzlich immer, nimm so ein Ding in die Hand. Bestell das nicht, kauf das nicht, lauf in so einen Kameraladen, nimm so ein Ding. Manche, die meisten Kameraläden lassen sich das auch ausleihen für den Nachmittag. Fujifilm ist da super kulant und hat immer so Aktionen, wo du die Kameras leihen kannst. Nimm das Ding mit, fotografier und guck dir die Dateien am Rechner an. Wenn du dann happy bist, dann kauf das Ding halt. Aber irgendwelche pauschal Fuji ist the shit. Kann ich niemandem andrehen. Vor allen Dingen keine Leuten, die irgendwie 10 Jahre Vollformat kennen, 5D Mark III oder irgendwas gewohnt sind, mit zig Bildern die Sekunde und super am Rausballern alles. Und dann geht man auf so einen kleineren Sucher natürlich auch auf diesen digitalen Sucher zurück und hat natürlich eine gewisse Verzögerung auch bei den Kameras. Aber ja, das ist, da weiß ich noch, der Alex Haller damals. Nee, oder? Wer war das nochmal? Irgendeiner hat irgendwie im Urlaub, doch, ich glaube, es war Alex Allah, direkt eine X100 bestellt und irgendwie nach 3 Tagen wieder zurückgeschickt. Was ist das denn für ein Scheiß?
Darf ich noch eine Frage stellen oder ist es zu knapp heute? Nee. Du hast ja einen sehr filmischen Look. Also wir haben ja gerade über Almost Famous gesprochen. Ein paar Bildern denke ich auch an den letzten Tarantino. Wie ist der noch? Once Upon a Time in Hollywood, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja.
Hast du selber mal überlegt, in die Richtung Film zu gehen? Bewegtbild zu produzieren, Drehbücher zu schreiben, weil irgendwie würde sich bei dir, das würde ja passen wie der berühmte Arsch auf Eimer irgendwie bei dem Background, den du so hast und dem Weg, den du gegangen hast. Und das Schreiben mit dem Bildlichen, dem Visuellen zu verbinden?
Ja, wie ich habe es am Anfang gesagt, ich glaube, da warst du noch nicht so eingeschaltet, dass ich mich halt immer so verzettel in so vielen Dingen. Ich habe halt so Interesse an so vielen Sachen. Also ich habe auch angefangen, im Januar bin ich mit dem Vloggen angefangen, YouTube-Videos zu machen, ohne Ende. Ich habe bestimmt 40 Stunden Material aufgenommen. Und wie das bei mir bei allen so ist, ich habe keine Folge veröffentlicht. Weil ich mir immer wieder die Sachen angeguckt habe und dann denke ich, ah, das Licht war nicht und hier und da gefalle ich mir nicht und da dieses jenes und dann wieder nicht veröffentlichen und was ist die Richtung, die ich da gehe. Und ich liebe halt Autorenfilmer, also Jim Jarmusch, Wim Wenders, Agnes Varda, das sind alles Leute, die ich total bewundere und wo ich mir das auch super gerne angucke. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich meine Erfüllung überhaupt. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt noch in irgendwie so richtig das Filmemachen einarbeiten müsste und das Drehbuch schreiben, vielleicht schreibe ich mal ein Drehbuch, das könnte ich mir eher noch vorstellen. Aber dass ich das umsetze, ich glaube, dazu hätte ich einfach schon vor wahrscheinlich 10 Jahren mal einfach auch irgendwo auf dem Set sein müssen als Kameramann oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir null vorstellen.
Aber Bob, du bist 38. Da kommt noch so unglaublich viel bei dir. Und es gibt so viele Felder. Also das war mir vorhin schon mal aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Aber da klang es auch so für mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, so, ich bin jetzt schon 38. Damit fange ich jetzt vielleicht nicht mehr an. Aber ich glaube, dass du noch so viele fantastische Geschichten vor dir hast. Also ich sehe dich da auf jeden Fall.
Ja, keine Ahnung. Also ich bin mit dem Film auf jeden Fall angefangen und mache viele, ich habe auch viele so kleine Image-Videos oder sowas hier für Unternehmen. Ich habe eine kleine Doku über einen alten Punk-Musiker gemacht, wo ich mich da gerade reingearbeitet habe in diese Filmsachen. Da ist auch ganz viel schiefgelaufen auf jeden Fall. Aber das ist trotzdem, glaube ich, ganz okay geworden, ist jetzt so eine Verlagsdoku, die auch bei mir auf dem Account ist. Das macht mir schon Spaß. Und so Menschen porträtieren auch in Videoform, dann eher so reportagisch-dokumentarisch, ist, glaube ich, was ich noch stärker forcieren werde dieses Jahr auch.
Super, super, super spannend. Wir gehen steil auf die 2 Stunden zu und ich muss jetzt eine Sache noch machen, weil wir ja auch ein Service-Podcast sind. Bob, deine 3 Tipps für unsere Hörer, die Kamera im Schrank haben, aber sie jetzt seit 3 Monaten nicht benutzt haben. Was würdest du ihnen raten, um Inspiration zu finden?
Wenn es Porträtfotografen sind, Shootings legen. Aus jedem Rut, den ich hatte, bin ich nur rausgekommen, wenn ich mir Termine gemacht habe, Fotos gemacht habe und wieder in den Flow gekommen bin. Natürlich kann man auch so eine Krise haben, wo man dann irgendwie gar nichts mehr spürt beim Shooten oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass man immer mal wieder, weil es ja auch einfach so ganz krass abhängt von den Menschen, mit denen man sich dann umgibt, die man fotografiert, die einen auch inspirieren an so einem Tag und einfach 4, 5 Dinger legen innerhalb von 10, 12 Tagen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und einer ist mit Sicherheit dabei, wo man wieder rausgeht aus dem Shooting und dann sagt, yes, alles klar. Und dann wieder nach Hause rennt wie ein Wilder und sich vor den Rechner setzt und Musik anmacht und dadurch die Bilder guckt. Das ist auf jeden Fall eins. Dann durch die Arbeit aus der Krise, sage ich mal. Das Zweite ist, ich würde mir die Inspiration auch tatsächlich an anderer Stelle versuchen zu besorgen. Also Instagram komplett auszumachen und vielleicht auch tatsächlich mal durch den eigenen Instagram-Account zu gehen und einiges an Fotografen dort rauszunehmen und vielleicht auch einiges an Modellen, die man jetzt vielleicht die ganze Zeit auch dort drin hat und vielleicht auf andere Kunstbereiche zu gehen und es anzureichern, je nachdem, wie vielen man da folgt. Oder halt wirklich mal zu sagen, okay, ich beschränke diesen Konsum auf meine Kommunikation dort und nicht auf den Konsum und gehe mal gar nicht in den Feed dort rein für 2, 3 Wochen und versuche diese Leere, die da entstanden ist, durch diesen Nichtkonsum dort zu füllen mit vielleicht Filmen, die ich immer schon mal gucken wollte, die vielleicht älter sind als 20 Jahre oder so, oder mir Bildbände wieder raussuche, meine Ausstellung besuche, gucke, was an Ausstellungen da ist. Das ist Nummer 2. Nummer 3, kein neues Equipment kaufen. Das hilft auf jeden Fall nicht. Das gibt einen Push für 3 Wochen und dann ist das auch wieder vorbei. Irgendwie das Älteste an Equipment, was man hat. Die älteste Kamera, die man hat, mit dem ältesten Festbrennweitenobjektiv, was man im Schrank hat, drauf und nichts anderes mit zum Shooting nehmen. Nur die beiden Sachen. Und sich da limitieren auf das, womit man gestartet ist.
Stark. Gerade der letzte Tipp, den finde ich spannend. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Aber ich bin nicht in einem Loch, um das mal kurz aufzuklären. Olli.
Ich habe jetzt auch gerade gelauscht und ich habe eigentlich noch auf den Tipp des Reisens so also gewartet. Also den würde ich noch ergänzen, wenn ich die Frage auch noch auch beantworten darf. Weil es ist halt einfach auch immer schön, andere Kulturen zu sehen und andere Gepflogenheiten, andere Architektur, andere Gerüche und was da sonst noch alles, andere Ratten, die über die Straße laufen. Einfach cool, so einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Weil, was ich auch gerade mega wertvoll finde, halt vielleicht die Kunstform, sich nicht nur auf Fotografie immer zu konzentrieren und zu gucken, so, wer macht denn geile Bilder? Kann ich das vielleicht ähnlich machen? Weil es steckt ja in Musik, in Malerei, in Collagen steckt so viel drin, finde ich. Cool, danke.
So. Dieses Schweigen nehmen wir jetzt dazu zum Anlass zu sagen, das war eine ganz wundervolle, ganz großartige Episode 12. Bob, herzlichen Dank für deine ewige Zeit, die du dir hier genommen hast. Leute.
Ey, voll gerne. Ich muss echt sagen, das war eine geile Zusammenstellung, die ihr da habt. Ich bin auch extrem begeistert von euch als Journalisten, die ihr das dann da macht. Ich bin ja auch neidisch und hätte wahrscheinlich 1000 Fragen an euch als EM-Fahrer. Journalisten und da könnten wir eine zweite Folge wahrscheinlich noch draus machen.
So, das habt ihr jetzt alle gehört. Zweite Folge in the making werden wir irgendwann machen, wenn die Euro vorbei ist und ja, wir vielleicht alle einen schönen Sommer hatten mit vielen Shootings von Bob. Folgt ihm bei Instagram, wenn ihr euren Instagram-Account anmacht. Er ist eine Bereicherung, eine Inspiration. Folgt Olli, folgt Matthias und schickt uns gerne Kommentare über die gängigen Kanäle, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn sie euch nicht gefallen hat, lasst es uns auch sehr gerne wissen. Heute sind wir wirklich etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Herzlichen Dank fürs Dasein und bis Episode 13 in 14 Tagen. Adieu.
Ciao und vielen Dank, Bob. War super mit dir.